Folge 7, Independence Day. Waren die Aliens einfach zu blöd? Der Nachfolger des legendären Independence Day läuft ja gerade in den Kinos und auch wir müssen zu diesem Thema natürlich unseren Senf abgeben. Wir diskutieren heute, warum der Film so geil und gleichzeitig auch so scheiße war. Wir analysieren die Taktik der Alien-Invasion und ich stelle zum Beispiel die These auf, das hätte man besser machen können. Außerdem jede Menge lustige und interessante Side-Facts. Zum Beispiel, warum hat es am Filmset so gestunken? Warum wurde dort so viel Gleitgel verbraucht? Und welche mega wichtige Szene wurde aus dem Film rausgeschnitten? Wir kündigen in der Folge am Anfang an, dass wir auch noch über den neuen Independence Day sprechen. Da kommen wir zeitlich dann aber nicht mehr dazu. Deswegen diese Folge nur über Independence Day 1. Und Independence Day, die Wiederkehr, wird dann demnächst nachgeliefert. Ich bin der Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind sie, die Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Frieden? Kein Frieden.
Was sollen wir jetzt tun?
Sterben.
Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Folge 7 mittlerweile tatsächlich schon. Zuerst mal stelle ich meine Nasen vor, die mit mir hier am Tisch verweilen. Da hätten wir zum einen Tobi.
Hallo.
Postproduktions-Fernseh-Hure- und Käseproduzent. Hast du mittlerweile was verkauft von deinem Käse?
Nee, ich habe den ja bisher nur zu Selbstzwecken benutzt.
Oh, das klingt die Käseproduktion, echt, das klingt ekelhaft.
Ja, also im Moment ist sie auch ein bisschen eingestellt wegen des Umzugs und so, aber...
So du ziehst um gerade.
Genau, im September geht es dann wieder richtig los mit dem Käse.
Wenn du dann wieder eine richtig, wenn du wieder eine ordentliche Sofaritze hast, dann kann die Käse, genau. Käseproduktion wieder laufen.
Da kommt doch endlich der lang ersehnte Tobi Hartkäse.
Ich wusste gar nicht, dass du schon welchen gemacht hast.
Ja, klar. Ich mache das in Marburg immer.
Oh, ach so. Also das bring doch mal welchen mit, Mensch, wenn er die Zugfahrt überlebt.
Ja, eben.
In Marburg. Ach, du hast ja eine Fernbeziehung zu deiner Freundin von zwischen Hamburg und Marburg und du machst den Käse nur bei ihr.
Tatsächlich, ja. Oh Gott.
Gut. Und in der anderen Ecke, Richard Depardieu.
Bonjour.
Fast so fett wie Richard Depardieu, aber er pinkelt nicht so oft in Flugzeuge.
Bonjour, naja, das kommt immer drauf an, was an die Öffentlichkeit
kommt. Nein, Richard ist rank und schlank, er ist Fotograf und Ex-Filmkritiker und Alien-Liebhaber, oder?
Oh ja, eigentlich schon. Und
eigentlich sind wir alle Alien-Liebhaber.
Ja, das klingt total.
Also nicht im sexuellen Sinn, sondern...
Alien-Liebhaber.
Wir waren vor kurzem in der Vorpremiere... von Independence Day Wiederkehr im Cinemax Wandsbek in Hamburg. Haben ihn praktisch beinahe fast vor allen anderen gesehen.
Beinahe fast
noch vor Roland Emmerich gesehen. So eine Vorpremiere war das. So praktisch der Rohschnitt, den wir gesehen haben.
Ja. Wir machen eine ganz klare Aufteilung in dieser Folge. Das heißt, wir sprechen jetzt in der ersten Hälfte erstmal so 20, 25 Minuten, wenn sich das abhandeln lässt, über Teil 1 Independence Day. Das heißt, alle, die den zweiten noch nicht gesehen haben, können jetzt beruhigt gucken, ohne gespoilert zu werden.
Gucken.
Nach einer kurzen Pause werden wir dann im zweiten Teil auch über Independence Day 2 Wiederkehr sprechen. Das heißt, alle, die jetzt sagen, ich möchte mich nicht spoilern lassen für den neuen Teil, keine Angst, hört erstmal und schaltet dann bei der Hälfte ab. Oder hört trotzdem weiter.
Ja, weil Spoiler
das,
wieder.
Ja, also und je nach Meinung kann das sogar hilfreich sein, und dass sich das jetzt anzuhören, was wir erzählen, damit man sich eventuell das Geld für
also,
Kino spart.
Reißt euch zusammen, Jungs, versucht jetzt erstmal in der ersten Hälfte wirklich nur über den Einsatz zu sprechen.
Oh,
ja?
Gerne, sehr gerne.
Sehr gerne. Darauf kommen wir später noch zu sprechen.
Hell yeah.
Welcome to Earth.
Stellt euch vor, Ein Außerirdischer kommt auf die Erde.
Einer?
Und hat noch... ja.
Ach so, das Ding. Ja,
ja. Erst unser metaphorischer Alien kommt auf die Erde und hat noch nie den Film Independence Day gesehen.
Ja,
dann, wie erklärt ihr ihm in kurzen Worten, was das ist?
Dann entschuldige ich mich erstmal bei ihm, weil ich mir denken würde, wir machen so viele Filme darüber, wie ihr uns besucht und wir euch jedes Mal in die Pfanne hauen.
Das habe ich letztens auch irgendwo gelesen, ne? Diese Tatsache, was würden Aliens dazu sagen, dass wir nichts anderes machen, als Filme zu drehen, wo wir Aliens auf die Fresse hauen.
Ja, es sei denn, er kommt und wir zeigen ihm mal Master-Text. Dann,
das wir hauen ihn auch auf die Fresse.
Ja, aber da geht es ja vorher auch ganz schön zur
E.T. Sache. E.T. vielleicht, ne? Der kriegt ja auch aufs Maul.
Ja, alle kriegen immer aufs Maul.
Ja. Ja,
auch bei 8mm. Der kriegt ja irgendwo dann auch aufs Maul. Der wird ja auch gejagt.
Ja, ja,
ja.
Aliens haben es echt nicht leicht
bei uns. Nee, aber was soll, was soll man machen? Okay, wenn wir es jetzt im Alien wirklich erklären würden, was wäre es? Urlaubsvideo für die.
Das klingt halt also, man könnte sagen, heuschreckenartige Verwandte fallen über die Erde her in einem nicht ganz durchsichtigen Plan. Man weiß nicht so genau, was die wollen, außer uns töten.
Erst das was nicht?
Naja. Ja, also so wirklich wissen wir es ja auch besser.
Doch, wir erfahren es im Film, aber dazu später.
Ja, aber wie gesagt, grob. Also es gibt keinen genauen Schlachtplan.
Sagen wir es mal so, wir kriegen die RTL2-Zuschauer der Aliens zu uns. Die sind, da ist schon klar, was die eigentlich wollen.
Ja, also die versuchen, also es kommen Alien auf die Erde, die versuchen die Menschheit auszulöschen, den Planeten zu übernehmen. Und das mit Roland Emmerich-Style großen Raumschiffen.
Genau.
Also so groß wie der Mond ist das Schiff da.
Ja, stimmt.
Und,
im ersten Teil, ja.
Im ersten Teil, ja. Und selbstverständlich können nur der Fresh Prince und das lange Elend die beiden aufhalten.
Die Aliens
aufhalten.
Ich liebe eure Definitionen, Jungs, denn ihr habt nicht gesagt, dass es ein Film ist. Ich als Alien würde jetzt sagen, was erzählst du mir da für eine Scheiße?
Also das kann man aber aus dem Kontext, weil wir es vorher ist ein über Alien-Filme
gesprochen haben. Wenn das Alien Roland Emmerich nicht kennt, dann ist es wie bei Game of Thrones, dann hat es hier nichts verloren.
Roland Emmerich ist ein Film. ein Alien. Ein Alien.
Ist er nicht Schwabe?
Roland Emmerich ist Schwabe, tatsächlich. Ja. Roland Emmerich kommt aus dem Schwabeländle und hat sich gedacht...
Ach, deswegen geizt der mit Handlung immer so.
Ja, weißt du, ich hab schon so viele Filme gemacht, wo die Welt untergeht, jetzt macht man das auch mal mit Außerirdischen.
Ja. Da gibt's eine schöne Anekdote, wie er tatsächlich hier auf Independence Day gekommen ist, den zu machen. Ne? Er saß in einem Interview, weil er ja auch ein paar Folgen Stargate gemacht hat. Mhm. Und da hat er
einen Film gemacht.
Ah ja, genau. Und da hatte ihn der Interviewer gefragt, warum er den Stoff überhaupt angepackt hat. Und Roland Emmerich saß original mit seinem Produzenten dort drin und meinte, er fand die Idee ganz, oder die Vorstellung ganz toll, wie es wäre, wenn du früh wach wirst, mit deinem Kaffee quasi in der Küche stehst und über einer Großstadt hat sich ein 15 Kilometer langes Raumschiff aufgebaut. Genau. Und er drehte sich, nachdem er es gesagt hatte, soll er sich wohl wirklich zu seinem Produzenten gedreht haben und gesagt haben, ich glaube, ich habe eine Idee für einen Film.
Ja, weil genau das Bild gibt es in Independence Day mit
Will Smith. Ja, ganz genau.
Also er steht in seiner Küche,
er steht draußen mit seiner Zeitung. Ja.
Independence Day war doch der erste Weltuntergangsfilm von Emmerich, wenn ich mich nicht irre. Das war ja quasi sein...
War eine ganze Zeit lang auch so der Weltuntergangsfilm.
Ja.
Es ist immer noch der Weltuntergangsfilm.
Also, wir werden über die Qualität des Films diskutieren, über Plotholes.
Plothole, wo Roland Emmerich Film so viel Zeit haben will.
Moment, es gibt ja ein schönes Plothole, worüber sich ganz, ganz viele Leute darüber aufregen, wo ich dann was gelesen habe, was ich ja ziemlich eigentlich gut erklärt finde, was aber dann dem Schnitt zum Opfer gefallen ist.
Ja, kommen wir gleich dazu. Wir werden über die Qualität des Films, über Plotholes sprechen. Mhm. Wir werden aber auch darüber sprechen. Wir werden das so eine Art, wie wir das oft machen, Reality-Check unterziehen. Denn ich bin auch so ein bisschen Hobbyphysiker und Ufologe und habe mir da tatsächlich nicht in der Vorbereitung für diesen Podcast, sondern weil ich wirklich sehr interessiert an solchen Alien-Geschichten bin, habe ich mir viel angelesen und auch ein paar interessante Dinge gesehen. Wir werden unter anderem die Frage stellen, wie effizient ist die Alien-Invasion, die wir da bei Independence Day sehen, wenn wir davon ausgehen, dass das wirklich jemand machen würde.
Das Geile ist, gerade wenn es so um Weltall, Weltuntergang, alles Mögliche dann geht, da gibt es so viele schöne Filme, die das halt auch wirklich fast realistisch behandeln, was auch von der physischen Seite, von der physikalischen Seite aus geht. Halt, Stichwort Interstellar. Und du suchst dir Independence Day aus.
Ja, in der Independence Day ist ein toller Film zum drüber reden, denn er polarisiert wahnsinnig.
Ja.
Für mich persönlich war Independence Day in den 90ern, er ist ja 1996 erschienen.
97.
96? Nee, 96. Habe ich extra nochmal geguckt.
Ach ja, weil ja jetzt 20 Jahre vorbei. Ja,
genau, genau.
Ja.
Und das kam, ist im Juli in den USA rausgekommen, aber erst im Herbst, im September hier in Deutschland.
Und diese Zeit noch, also ich lange warten musste.
Wo du noch ein Jahr lang auf die Videokassette gewartet hast. Oder länger.
Und ich erinnere mich noch, wie gestern. Ich war, wie alt war ich? Ich war 10 oder 11. Also ich hätte eigentlich gar nicht den Film sehen dürfen, weil der FSK 12 war. Aber mein Dad hat mich in die Spätvorstellung geschmuggelt. Ich glaube, das war sogar unter der Woche. Also ich hatte Schule am nächsten Tag. Also es war wahnsinnig unvernünftig, was er da getan hat. Und ich bin
das war's wert. Ne?
Allein das schon.
War geil.
Ja, allein das schon war für mich wahnsinnig aufregend, dass ich zu einer Zeit, wo ich eigentlich hätte im Bett sein sollen, im Kino war. Und ich weiß nicht, ob es gut war, dass ich den Film gesehen habe, weil ich habe mir in die Hose geschissen. Ich war einerseits unglaublich fasziniert von dem, was ich da gesehen habe. Es war meine erste richtig große Alien-Invasion. Und ich war einerseits unglaublich fasziniert von dem Film. Ich habe mir aber wochenlang in die Hose geschissen. Und ich habe tatsächlich seither eine kleine pathologische Angst vor Außerirdischen. Da reden wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber. Aber ich bin wochenlang nachts wachgelegen und dachte, dass die Viecher aus Independence Day mich holen.
Ja, das kenne ich. Also mir ging es als Kind, ich habe den zur selben Zeit gesehen. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Ich habe den ein Jahr später dann bei meinem VHS-Release mit diesem wunderbaren Hologramm-3D-Cover noch.
Das ist jeder, Independence Day, der Film, jedem zu Hause auf Videokassette, egal wo du hingekommst, jeder hatte diesen Film.
Eine Ikone der 90er.
Und immer, wirklich immer diesem schönen Holo-Cover, ey.
Jedenfalls hatte ich als Kind tierische Angst vor Schatten von Wolken. Weil das genauso aussah wie die Schatten aus dem Film, wenn das Schiff kam. Also ich hatte mehr Angst vor den Schiffen als vor den Aliens.
Was, echt?
Ich fand die super gruselig, aber dieses Nachhängende, was immer wieder aufgetaucht ist, Albträume oder die ganz normale Paranoia, die wir alle so haben, war halt immer so ausgelöst von Wolkenschatten. Ich habe echt bestimmt einen Monat lang, immer wenn so ein Wolkenschatten kam, hochgeguckt.
Also wir haben uns kollektiv alle erstmal schön eingeschissen.
Also ich muss sagen, bei der ersten Szene, wie das Schiff da auch ganz New York halt so halb abdeckt, L.A. Das ist in L.A., wo es ist, ne?
Ich glaube ja.
Es ist L.A. Ich weiß noch, als Kind, als ich das dann auch gesehen habe, da habe ich mir auch kurzzeitig eingeschissen, aber einfach, weil die Effekte ja auch damals so geil waren.
Ja,
so echt, wie du das siehst, wie diese brennende Wolke hast und wie das dann da rauskommt, da habe ich mir als Kind auch eingeschissen. Aber so richtig Angst, tatsächlich nach dem Film Angst hatte ich nicht, weil was die Filme der 90er ja auch super guterweise ja auch an sich haben, ist, die bringen dich rein in die Geschichte und das hat Emmerich, finde ich, auch gut gemacht, aber der lässt sich auch wieder schön raus. Mhm. Weil am Ende ja gerade das Ende vom Film ja auch so kiddie-mäßig ist und schön und freudig und bla.
Ja, die Zigarre.
Ja, wie ganz genau.
Diese das, Zigarre gefeiert.
Dass ich auch aber tatsächlich zwischendurch auch die Phase hatte, wo ich während des Films guckens Schiss hatte, gerade auch vor den Aliens. Und gerade als diese Operationsszene auch kommt und du ja auch diesen plastischen Effekt siehst, wie
dieses Ding aufschnappt.
Ja, ey, Alter.
Der größte Schock der Filme.
Ey, ohne Scheiß, Alter. Ich hab mir auch wirklich fast eingefallen. Vor allem, du konntest wirklich, wie so, weil sie auch sagen, das stinkt und das riecht irgendwie. Du konntest es förmlich riechen, aber einfach nur, weil das so gut damals irgendwie war. Ja. Ich find's heute auch noch toll.
Der Film ist fantastisch.
Aber so richtig Angst vor Aliens bekommen, hab ich tatsächlich erst, als ich mir von meinem Vater, ohne dass er es wusste, weil ich nachts, abends alleine zu Hause war, mir Starship Troopers alleine mit einem Kumpel angeguckt habe und wir uns die ganze Nacht immer wirklich gegenseitig eingeschissen haben vor Angst. Einfach nur, aber der war ja noch einiges heftiger. Da war ich 12 oder so, als ich den gesehen habe.
Der Film hat ein Budget von 75 Millionen US-Dollar.
Ja, das ist heute nicht mal die Gage von Johnny Depp.
Was heute Pillepalle ist, das gibt man heute für Social-Media-Aktivitäten wahrscheinlich aus.
Und trotzdem haben die geknapst bei dem Film teilweise.
Ja,
ne? weil die Effekte, die Emmerich haben wollte, so kostspielig damals noch waren, dass die halt wirklich auch jausern mussten bei dem.
Also es war für die damalige Zeit richtig teurer Scheiß, hat sich auch gelohnt, denn 75 Millionen geschätztes Budget und der Film hat wohl um die 800 Millionen eingespielt.
Geil.
Nur an den Kinokassen über Merchandise, andere Rechteauswertungen wie VHS und so weiter, müssen wir gar nicht sprechen, Spielzeug gab es ja auch. Ich hatte einen Alien sogar.
Ich war auf alle
Nein. Wieso habe ich mir das Spielzeug gekauft? Ich habe so Angst gehabt vor dem Spielzeug.
Große mit diesem beweglichen
den Alien. Ich habe den versteckt.
Ja, aber den großen?
Davon gab es Spielzeug?
Ja, die
den
Alien.
Den gab es so knapp 30 cm.
Ja, genau, den hatte ich. Den Alien.
So aufklappen und so mit dem kleinen.
Und ich, es ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich habe den, wenn ich schlafen gegangen bin, versteckt in der Schublade, weil ich es nicht ertragen konnte, dass der im Raum stand.
Ja, verstehe. Das war zwei Jahre vorher, kam Small Soldiers raus, hätte ich das auch gemacht.
Und wo waren wir gerade bei Kostenbudget? Und für die damalige Zeit war das richtig teurer Scheiß, unter anderem, weil die Computertechnologie damals war ja noch lange nicht so weit wie heute und die haben diese ganzen Explosionen und auch die Alienschiffe mit Modellen gebaut. Mhm. Der Film, stehe ich auf dem Schlauch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ein Rekord halten. Der Film hält bis heute den Rekord der in einem Film meistverwendeten Modelle.
Und ja, sind's
doch. Was? Ja. Sogar ich, doppelt so viele sogar, wie im Film, der den Rekord bisher gehalten hat. Das war wahrscheinlich Star Wars. Unglaublich viele Modelle, die benutzt wurden und verheizt wurden.
Wahnsinn.
Allein für die Explosion des Weißen Hauses haben die wahrscheinlich x verschiedene dieser Gipsmodelle dafür.
Nee, die hatten zwei.
Echt?
Die hatten tatsächlich zwei und der Emmerich hat tatsächlich, um Kosten für das Ding wieder reinzuholen, hat er daraus ein Live-Event gemacht.
Ja,
da
stimmt.
Das Leute dorthin wurden lassen, die sich angucken konnten, wie das Teil da jetzt in die Luft geflogen ist.
Und dieser Rekord, der besteht bis heute und den wird der Film vermutlich, da heute nicht mehr so viele Filme mit echten Modellen gemacht werden, bis in alle Ewigkeit halten.
Ja, Wahnsinn. Aber auf jeden Fall Alien-Filme, weil wenn ich mir überlege, wie viele Practical Effects auch bei Mad Max jetzt zum Beispiel waren. Aber gut, ist
ja... Aber keine Modelle.
Ja,
keine
Modelle. Waren keine Modelle.
Ja, aber. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, dass die so Modelle gebaut haben bei Star Trek Deep Space Nine, diese Raumstation, das ist ein 3 Meter großes Modell, das in irgendeinem Studio noch steht.
Ja, das ist ja genau wie das Boot, dieses Modell, das sie einfach durch so irgendwelche Buchten geschickt haben, mit der Kamera aufgezeichnet und so.
Ja, alleine Star Wars auch, da wurden Meteoriten mit alten Schuhen und vergammelten Kartoffeln simuliert.
Echt?
Ja, ja. Da waren sie noch richtig kreativ. Ja. Oder Dings, wer war denn das? Ridley Scott, der für seinen ersten... War das Ridley Scott? Ja, nee. James Cameron hat den ersten Alien gemacht.
Der hat den zweiten Mal.
Ridley Scott hat den ersten gemacht, ne? Ja. Der hat Bühnenlicht von The Who geklaut für die allererste Szene mit dem
Konzertsaal raus, ne?
Ganz genau, da ist er nämlich hingegangen, weil die das gerade gedreht haben und die kein geiles Licht hinbekommen und dann hat er sich so blaues Bühnenlicht hat er sich geklaut, damit die einen schönen Effekt hatten, wenn die das erste Mal auf diese Alien-Eier da treffen.
Okay. Kann man machen. Ja. Wir haben bei uns auf der Facebook-Seite der Kack- und Sachgeschichten ja gefragt, was verbindet ihr mit dem alten Independence Day und so weiter. Ich habe auch, weil ich auf meiner privaten Seite da gepostet hatte, wir gehen heute ins Kino, neuer Independence Day und so, haben einige so Bekannte und Freunde geschrieben, alle so unsere Generation, ne, 90er-Kids. Und Kanon ist der Film begeistert, die Leute noch heute, der erste.
Ja.
Der war wirklich eine Ikone der fucking 90er.
Ja.
Und egal, wir werden ja noch viel Schlechtes über den Film gleich sagen, wie das immer so ist bei den Dingen, die wir besprechen.
Ich will nicht mal sagen schlecht, das ist wie Tobi, cheesy halt.
Es ist... Der Film ist halt wirklich ein Kind seiner Zeit, aber dazu später mehr. Aber erstmal zum Positiven, der Film begeistert die Leute noch heute.
Denken wir an die
Warum?
Szene. Die
Warum?
Sie grade, ja, also erstmal, ich glaube... Wenn man jetzt mal epochale Dinge weglässt, beziehungsweise anders betrachtet, sprich Filme wie Ben-Hur oder die 10 Gebote oder sowas, die ja sagenhaft epochal waren, weglässt und die ja auch deutlich älter sind, ist das wirklich Kino in einer wahnsinnigen Dimension gewesen, was die Größe dessen angeht, was da passiert. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Handlung, sondern die Bilder. Also gefühlt besteht der Film ja nur aus Totalen. Also Einstellungen, wo man alles einfach
sieht.
Ja. Man hat ständig dieses, es gibt einen Honest Trailer von Screen Junkies dazu, wo sie noch zusammengeschnitten haben, enjoy the sky watching and the screen watching. Yeah. So. Das war alles, was in dem Film passiert ist, so groß, dass man es nicht in einem Raum zeigen konnte, logischerweise, weil wir hier von Alien-Schiffen reden, die so groß waren wie der Mond oder wie eine ganze Stadt. Und das hat natürlich einen unheimlichen Eindruck auf den Zuschauer hinterlassen, der bis dato sowas nicht kannte.
Ja, also jedenfalls auch nicht in den Effekten, in dem Effektumfang. Nee, weil gerade Sci-Fi-Filme waren ja bis dato dann auch immer noch so...
Ein bisschen cheesy.
So schlecht gemacht, dass du halt auch gelacht hast, weil wie beim ersten Star Trek dann so irgendwie du das Raumschiff noch an der Angelschnur im Prinzip durchs Weltall fliegen siehst und plötzlich hast du aber was, wo du wirklich sagst so, ey, das sieht fucking echt aus.
Du hast auch nicht wie die Schiffe in Krieg der Welten, also dem alten Krieg der Welten, dem originalen, die kleine Untertassen sind und da irgendwie durch die Gegend fliegen, sondern du hast eben, was wir gerade schon mal hatten, diesen brennenden Horizont.
Ja.
Also dieses Schiff ist halt, das ist nicht dahin geflogen, es ist
dahin gebrochen
in unsere Welt.
Ja.
Was ja auch ein Unterschied zum Beispiel zu Star Trek oder Star Wars ist. Das war die Erde, wir kannten diese Orte.
Ja.
Also wir sehen das Weiße Haus, gut, ich weiß auch nicht am Weißen Haus, ich war noch nicht da, aber man kennt es einfach, weil es so präsent ist in den Medien und so weiter. Das waren Orte, die wir kennen und da tauchen dann unter einem Mordsgetöse Schiffe auf in einer lächerlichen Größe. Das war einfach schlicht beeindruckend.
Und vor allen Dingen auch so realistisch, weil die kommen immer rein und die Schiffe sind immer am Glühen und am Brennen.
Mhm. Genau,
zeig mir mal einen Star Wars Film, wo du wirklich siehst, dass ein Schiff realistisch auf den Planeten eintritt, wo die prinzipiell auch immer ohne Raumhelme.
Zum Thema Realismus laufen. Kommen wir noch, da bleibt nämlich leider dann nicht mehr sehr viel übrig.
Ja, natürlich
aber der Aspekt
genau.
ist natürlich schon
also, tatsächlich die brechen relativ geil. Brennend in unsere Welt ein und das ist natürlich ein mega beklemmendes Gefühl. Weil es wirkt ja, wenn man das jetzt nicht groß auseinander nimmt und als wenn man den Film zum ersten Mal sieht, tut man es ja auch eigentlich.
Ja, natürlich.
Dann wirkt das ja auch echt realistisch, wie sie das aufgebaut haben. Also das ist ja eine ziemlich schlüssige Handlung erstmal, so auf den ersten Blick.
Auf den ersten Blick und, mit den Augen eines 90er Kinozuschauers auf jeden Fall.
Genau. Also Menschen, die Interstellar oder so noch in unerreichbarer Ferne waren, solche Filme, die so, die sich dann auch wissenschaftlich versuchen, mit dem Sci-Fi-Thema auseinanderzusetzen, das tut der Film ja eigentlich nicht, sondern eher...
Nee, das ist so reiner Action-Flick. Also
genau.
Aber der bedient auch das, was man sich immer vorgestellt hat. So, wenn man so Cowboy und Indianer gespielt hat und das jetzt mal auf Space ausgeweitet, das bedient ja der Film.
Aber bei einer oberflächlichen Betrachtungsweise wird das schon alles echt und plausibel dargestellt.
Genau. Ja.
Auf einer oberflächlichen
Weise. Genau, das ist ja das, was der Film erstmal auch verkaufen will. Das reicht ja auch. Nach wie vor, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, reden wir hier von einem Roland Emmerich-Film, was natürlich im ersten, an erster Stelle reines Effektkino ist.
Da muss ich aber auch zu sagen, ich finde es im Vergleich zu seinen neueren Werken, halt ab 2012, muss ich sagen, Day After Tomorrow fällt da eigentlich auch immer schon so ein bisschen rein.
Den finde ich so scheiße.
Aber ich muss sagen, der Film war auch noch, dem hast du auch noch so viel durchgehen lassen, weil ich auch das Gefühl hatte, der hat so verschiedene Ebenen, weil du hast Sci-Fi drin, du hast Spannung drin, sehr viel. Du hast teilweise ja auch so ein bisschen Horror halt irgendwie drin. Und ja, ganz genau. Und du hast halt Action drin. Und das finde ich auch so, das macht so ihn zu einem der Filme, wo ich auch immer sage, die gehen immer. Dazu zählen auch für mich heute noch sowas wie halt zum Beispiel ein 300 oder Iron Man, der erste Iron Man zum Beispiel. Und dann halt auch unter anderem so Matrix und Independence Day. Das sind so Filme, die kann ich immer gucken. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ey, lass mal einen Filmabend machen, so wenn einer Independence Day vorschlägt, würde ich niemals sagen, nö. Den hast du auch irgendwie... Den kann man auch nebenbei laufen lassen. Stimmt, der ist immer geil.
Auch die persönlichen Geschichten in dem Film, mit hier Will Smith und seine Stripperfreundin, Jeff Goldblum, diese Geschichte da mit seinem Dad und mit dem Präsidenten.
Der klassische Hollywood-Präsident.
Als Präsident nicht ernst genommen wird und sich erstmal durchsetzen muss, ja klar.
Also diese persönlichen Geschichten, die da zwischendurch kommen, also die halten jetzt natürlich nicht dem Kritik eines großen künstlerischen Kritikers stand. Also da kann man schon dran rummeckern, aber die sind in dem Umfeld eines 90er Blockbuster-Alien-Invasionsfilms funktionieren die, finde ich.
Mega unterhaltungswert.
Und machen den auch persönlich
so ein bisschen. Mega unterhaltungswert mit Bildgewalt.
Halt vor allem, wenn man dann die anderen Filme sich so anschaut, die Emmerich so gemacht hat, der versucht es ja immer wieder in seinen Weltuntergangs-Monsterfilm.
Funktioniert nicht mehr, finde ich.
Überhaupt nicht.
Null.
Also siehe 2012, wie scheißegal war mir die Geschichte von wie heißt er noch?
John Cusack.
John Cusack.
Ich will über den nicht reden, über 2012.
Nee,
ich hasse den so sehr.
Für mich sind auch so die tatsächlich so die besten Weltuntergangs- und naja, Alien kannst du jetzt nicht sagen, aber die besten Weltuntergangsfilme so mitunter ist tatsächlich, ich fand Armageddon, was so die Weltuntergangssachen angeht, fand ich ziemlich cool.
Ja, Armageddon ist cool.
Zum Beispiel, was ich auch geil fand und heute immer noch ziemlich epochal und geil finde, ist Deep Impact.
Den mochte ich
nicht. Nee, den mag ich tatsächlich auch nicht gerne.
Den fand ich wirklich geil. Ich gucke mir heute immer noch gerne auf YouTube die Szene an, wenn der Meteorit dann tatsächlich einschlägt und du siehst vom Weltall aus, wie die Wolken und alles weggehen und sich so eine riesige Welle einfach nur nach außen wegdrücken,
das war doch nur so ein kleiner Teil von dem großen Komet.
Ja, aber der halt eingeschlagen ist.
Ja,
ne?
Genau.
Das fand ich halt trotzdem, das finde ich heute noch geil. Ich bin auch eigentlich ein Fan von Weltuntergangsfilmen, aber tatsächlich so langsam durch diese Effekt-Overload, der mittlerweile da vorherrscht in dem Genre, wird mir das auch mittlerweile kaputt gemacht. Das ist 2012 nämlich auch scheiße.
Das ist übrigens ganz interessant, warum die auch in letzter...
Oder San Andreas.
Es gibt so verschiedene Theorien, warum es in gewissen Zeitabständen gewisse Filmgenre gab, die erfolgreich waren. Zum Beispiel, dass man Ende der 70er bis Anfang der 90er diese Ein-Mann-Armee-Filme so gefeiert hat. Ne? Die klassischen Actionfilme, die wir heute alle lieben und kennen.
Ja.
Mhm.
He-Man. Und also ein Mann rächt sich durch.
Ja, rächt sich oder kämpft alleine. Also ja, ich rede hier von Rambo 2, nicht Rambo 1, aber Rambo 2 von sämtlichen Schwarzenegger-Produktionen aus der Zeit. Also am besten halt Phantom Commando oder so, die so richtig stumpf und kacke waren.
Ja.
Und
Universal Soldier.
Universal Soldier.
Lundgren.
Ja, genau. Oder eben auch dieser ganze Hype um Chuck Norris.
Also und alle Jackie Chan-Filme.
Alle Jackie Chan-Filme.
So, und wieso? Das? Also wieso?
Das hat was. Das hat immer was mit dem Zeitgeist, wie man heutzutage ja so schön sagt.
Dafür gibt es übrigens kein englisches Wort. Ne?
Ja, das ist ja fantastisch. Also in der Zeit, ne, so mit Vietnamkrieg und dann eben Anfang der 90er mit dem ersten Golfkrieg und so weiter, dass die Leute sich nach Stärke gesehnt haben. Und das wurde also Stärke einer Nation und dann wurde das halt eben projiziert auf einzelne Helden. Also es ging ja nicht darum, dass Arnold Schwarzenegger in dem Film der schlechteste Amerikaner aller Zeiten ist, aber mega patriotisch, sondern dass es eine Heldenfigur war, der uns alle gerettet hat. Mhm. So dieses Gefühl. Und dann hast du eben Ende der 90er, das nennt sich in der Theologie, habe ich mal gelernt, kalte Apokalypse. Das
klingt cool.
Ja, diese Angst vor dem Weltuntergang.
Das ist so wie Surprise-Butt-Sex, ne?
Das ist so, das wollen wir jetzt echt. Genau, also diese Angst und auch den Hang zur Vorstellung einer Apokalypse und das zu einer Zeit, wo weltpolitisch gerade in der westlichen Welt relativ wenig los war. Jetzt werden die Historiker sagen, was? In den 90ern war natürlich was los, aber vor allem Anfang der 90er, weniger Ende der 90er. Ja. Da war ja relativ wenig los. Ja. Daher kommt ja unsere wunderbare Bezeichnung in der Generation Y, dass wir halt in diese Zeit der Langeweile geboren wurden.
Why isn't it fucked up?
Ja, ja.
As promised.
Das ist ja auch hier späte 80er, frühe 90er war ja auch die Zeit, genau, in der die Leute kapiert haben, dass Atomenergie durch Tschernobyl doch so seine Nachteile haben kann.
Und da kam dann irgendwann eben dieser Weltuntergang oder diese Angst vor der Weltuntergang, diese kalte Apokalypse. Kalt, weil sie heutzutage nicht mehr omnipräsent ist. Weißt du, im Mittelalter hatten die Leute Angst vor der Apokalypse, dass sie eines Tages kommen wird. Also die sind da ja von ausgegangen, dass das eine Tatsache ist.
Das ist eigentlich auch total interessant, weil wenn die Apokalypse mal einsetzt, sagen wir mal wirklich, die Bomben würden fallen.
Ja.
Das würdest du ja auch nicht merken. Die würden einfach auf Boden fallen und dann wäre es für dich ja innerhalb von Sekunden, wäre es für dich ja aus. Ja.
Ja, und eben dann, das nennt sich deswegen kalte Apokalypse, weil das eben nicht mehr so omnipräsent ist, aber der Mensch sich gerade in solchen Zeiten immer wieder von diesem Thema faszinieren lässt. Was wäre, wenn wirklich alles untergeht? Mhm. Da kommen dann ja eben auch so Filme aus der Zeit wie auch Matrix oder wie Terminator 2 von SF 95, 96 oder sowas.
92.
Ja. Also eben, und das ist dann halt, Independence Day ist halt auch voll in dieser Zeit eben entstanden und zeigt dann eben in der Größe nicht, wie es nach der Apokalypse aussieht, nicht, wie es kurz vor der Apokalypse aussieht, sondern wie es während der Apokalypse aussieht. Und das ist halt dementsprechend halt voll im Zeitgeist gewesen.
Ja, und dass der Golden Retriever überlebt.
Und du kannst keine Hunde töten. Nee. Das geht nicht.
Nee, du kannst
das ist wirklich, töten. Also das ist wirklich so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. Keine Hunde töten.
Dann hat Mastertex aber viel falsch gemacht.
Ja, oder genau richtig hier. Guck dir I Am Legend an. Die traurigste Szene in dem blöden Film ist, wo der Hund stirbt.
Voll.
Ja, es ist interessant.
Ja.
Wahrscheinlich, weil man dieselbe emotionale Bindung zu einem Hund wie zu einem Menschen aufbauen kann, er sich aber nicht wehren kann, so ein Hund. Vielleicht
also das ist schon heftig zu.
Kommt auf den Hund an. Aber nicht, wenn du eine Schusswaffe hast oder einen Knüppel oder einfach nur einen gezielten Tritt.
Ja, na klar.
Okay, Kinders, zurück zu Independence Day. Bevor wir jetzt wirklich ernst und auch ein bisschen technisch werden, aber auch sehr interessant, hier noch kurz zum Auflockern. Ein kleiner Side-Fact, eine kleine witzige Trivia. Und zwar, ihr erinnert euch bestimmt, viele, viele Szenen spielten in der Wüste, unter anderem auf diesem Salzsee.
Ja. Wo kommt und der Gestank her?
Ja, genau. Wo kommt der Gestank her? Kennt ihr diese Szene, als Will Smith den Alien hinter sich herzieht?
Und noch O-Ton sagt, genau, ich laufe hier durch die Wüste und deine Dreadlocks ziehen sich hier durch den Sand.
Ja. Und wo kommt eigentlich dieser Gestank her? Ja. Das war nicht geskriptet, das stand nicht im Drehbuch. Diesen Satz, und wo kommt eigentlich dieser Gestank her, das hat er gefreestylt. Also das war eigentlich ein Outtake, weil unter diesem Salzsee gibt es tatsächlich Wasser. Und da leben Krebstiere drin, so mini kleine planktonartige Schalentiere, und die sterben dort im Sommer zu Milliarden und sinken herab und fangen an zu gammeln, und hin und wieder kann es passieren, dass so ein kleiner Windstoß kommt und den Gestank hochwirbelt, und es muss unfassbar scheiße stinken, und in diesem Moment, als es gedreht wurde, kam dann eben eine dieser Windwellen zu Will Smith hoch.
Der,
Außerdem haben die Schauspieler, während den Szenen in der Wüste, die nicht gerade wenig waren, litten die Schauspieler alle unter extremem Sonnenbrand. Selbst Will Smith, unter anderem an den Beinen, weil diese weiße Oberfläche,
das reflektiert.
Das hat so stark reflektiert, dass das unten durch unter den Hosenbeinen auf die Beine gekommen ist und niemand hatte daran gedacht, sich an den Hosen an den Beinen einzuschmieren.
Krass.
letzter Wüsten-Trivia-Sidefact, die hatten wohl eine spannende Zeit da. Der Alien, der aus dem Raumschiff kommt, der ja dann von Will Smith auf die Fresse kriegt.
Welcome to Earth.
Ja. Yeah. der hat ja so eine glibberige, schleimige Konsistenz. Ja, und das haben die, weil sie nichts Besseres hatten oder weil sich das wohl gut geeignet hat, mit Gleitcreme gemacht. Die haben den von oben besunken mit Gleitcreme eingeschmiert. Es war aber so heiß in dieser Wüste, dass diese Gleitcreme innerhalb von 5 Minuten wieder komplett verdunstet ist. Und deswegen haben die irgendeinen Setrunner wohl da einstellen müssen, der an diesem Tag oder an diesen Tagen, als sie die Szene gedreht haben, nur die Aufgabe hatte,
das Alien mit Gleitcreme einzuschmieren. Und da sagen Leute immer, sie wollen zum Film. Du wisst gar nicht, was euch erwartet. Ich war vor, du bist in so einer scheiß Wüste und die wollen dann auch noch irgendwie einen Blocker haben oder so. Das muss ja kacke sein. Weiß ich nicht. Irgendwo, du denkst ja auch, die Gizeh-Pyramiden stehen mitten in der Wüste. Und die sind 100 Meter an die Stadt rangebaut.
Ja. Der Film wurde von
auch von die Stadt ist 100 Meter an die Pyramiden rangebaut, nicht umgekehrt.
Ja. Der Film wurde, und das war auch einer der charakteristischen Dinge für Independence Day, das war einer der ersten Filme, der mit einer unglaublich heftig gigantischen Marketingkampagne vorangetrieben wurde. Die haben ja so Fake-Nachrichtenbeiträge gedreht, die sie in dem Fernsehen gesendet haben. Ich glaube, fast ein Drittel des Budgets war nur Werbekosten. Und
das war mega gut gemacht. Aber das haben sie trotzdem mega gut gemacht, weil die haben so einen Hype um diesen Film erzeugt, dass tatsächlich Tim Burton oder das Produktionsstudio um Tim Burton dann beschlossen hat, Mars Attacks tatsächlich um einiges nach hinten zu schieben, weil sie gemerkt haben, dagegen kommen sie nicht an.
Und weil die Nachfrage in den USA nach Independence Day durch die Werbung so groß war, haben die den einen Tag früher ins Kino gebracht als geplant. Vielleicht war das ja die Geburt der Vorpremieren, so wie wir die heute kennen. Also heute gibt's ja bei jedem Film eine Vorpremiere. Ist total albern. Eigentlich ist mittlerweile Donnerstag nicht mehr der Kinotag, sondern Mittwoch, weil zu jedem Scheißfilm kannst du Mittwoch schon, so wie wir beim neuen Film, ins Kino gehen.
Kannst du 20 oder 22 Uhr dann.
Aber hier der erste Spätvorstellung. Aber der erste Film mit so einem Kram war das ja nicht. Also diese Idee, ein Drittel oder die Hälfte des Budgets in Werbung zu pumpen, kommt ja von der Weiße Hai.
Ja, weil der erste Film, der ein Sommerblockbuster wurde, ja.
Genau.
Oder der den Sommerblockbuster geprägt hat.
Aus Versehen, ja. Ne? Also, ja. Weil das lag ja daran, dass die Produktionsfirma den Film so scheiße fand, also so richtig scheiße, und er aber nicht mehr rettbar war und Steven Spielberg sich auch eben dagegen gestellt hat, noch Sachen umzuschneiden. Diese berühmte Geschichte, dass man den Hai nie sieht, dass die Produktionsfirma wollte das, dass man den Hai ständig sieht und der muss echt scheiße ausgesehen haben. Und die fanden den Film so furchtbar, dass sie gesagt haben, wir pumpen jetzt unendlich viel Geld in Marketing und tun so, als wäre das ein Hammerfilm. Gut, es war ein Hammerfilm, also da haben scheinbar Idioten in dem Studio gearbeitet. aber daher kommt der Begriff, also das hat diesen Begriff Blockbuster oder so wie wir ihn heute kennen geprägt.
Straßenfeger.
Okay Leute, wir müssen zu Potte kommen, damit wir noch über den zweiten sprechen können. Jetzt mal Tacheles.
Ja.
Um das Thema einzuleiten, habe ich ein Zitat von der Kritikseite artechock.de, ziemlich alt, damals rausgekommen über den Film. Die Special Effects, die ganz ausgezeichnet sind, und die große Geschwindigkeit der Bilder lassen den Zuschauer kaum zu Atem kommen, was dazu führt, dass man hin und wieder die Dämlichkeit der Handlung vergisst. Independence Day 1. Ja. Und jetzt kommen wir dazu. Was ist alles unrealistisch an Independence Day 1? Haut raus.
Ah, Gott, wo soll man da anfangen?
Also ich mag ja ganz besonders den Fakt, aber das ist halt leider in vielen Filmen aus der Zeit so, ist das Bild des Präsidenten. Also der gut aussehende, perfekte Vater, ehemaliger Kampfjet-Pilot, mutig, sympathisch,
Das ist aber auch Amerika-Klischee dann.
Total. Ja. Also ich meine, wenn du da mit den echten Nasen, Donald Trump, 70 Jahre alt.
Nee, aber ich wollte gerade sagen, vergleich das mal mit denen, die wirklich da waren, halt so Nixon, Reagan, Bush, Junior als auch Senior, alles immer so eine hässlichen, verkackten alten Säcke, die prinzipiell auch prinzipiell auch Kinderständer vom Spielplatz sein könnten.
Ja, und dann halt, ne?
Was?
Eben Bill Pullman als der super geile Mega-Präsident, fand ich herrlich.
Der übertriebene Patriotismus wurde sehr kritisiert und der kotzt mich heute auch an.
Ja,
damals als Elfjähriger fand ich das total cool, wie die als da das
rein. Ja, aber feiern. Da war auch noch, da sind deine Eltern noch irgendwie aus dem Urlaub wieder gekommen und haben dir eine Jeans mitgebracht oder irgendwas, irgendein Bekannter aus Amerika, ja. Und da war das noch der Shit.
Ja. So heute finde ich das total albern. Diese Amerika rettet die Welt.
Ja.
Denn es ist ja auch wirklich nur Amerika. Die anderen Länder lassen sich ja eigentlich nur abschlachten.
O-Ton aus dem Film. Die Briten kriegen die Nachricht und dann die Amerikaner haben eine Idee. Oh, das wurde aber auch Zeit.
Ach, generell wieder auch Amerika. Amerika oder alle, die in irgendeiner Art und Weise, Amerikaner sind. Jetzt richtig Blödsinn. Nee, aber auch so die Rolle zum Beispiel von Jeff Goldblum. So, ja. Er ist der Weltretter, im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Er ist der Recycler, der sich um alles kümmert, der als einziger halt irgendwie mit dem Rad zur Arbeit fährt.
Und die Dose noch weg.
Ja, und der moralisch richtig handelt. Gut, er hat einen Präsidenten aufs Maul gehauen, aber halt auch dann so...
Aber eine geile Aktion.
Ja, aber wo du dann auch so wieder denkst, ja, komm, wir wissen
es.
Ja,
es ist halt wirklich, also die ganze Figur um Jeff Goldblum, ist halt so ein bisschen albern, dass irgend so ein dahergelaufener, popliger Fernsehtechniker in der Lage ist...
Der aber am MIT war.
Ja, toll. Wie bei Big Bang Theory, wer nicht? Ne? Und halt in der Lage ist, mit so einem blöden Apple-irgendwas-Laptop ein Virus in das Mutterschiff...
Moment, warte her. Okay. Das ist wirklich eine der dämlichsten Szenen, die ich je im Umfeld eines solchen Alien-Films gesehen habe.
Nee, weil die Idee finde ich schön. Warte, lass mich kurz ausreden.
Nur kurz. Der Typ fliegt in das Alien-Schiff rein und überspielt mit seinem MacBook... Mit seinem Apple MacBook einen Virus an diese überlegene Alienwaffe, die dadurch zugrunde gehen.
Ja, weißt du was? Ich fand es auch immer mega ätzend und das ist mir kurz bevor wir den zweiten Teil gesehen haben, habe ich den ersten nochmal so drüber nachgedacht und so. Und dann fiel mir auf, dass es eine super schöne Parallele eigentlich zu Krieg der Welten ist. Weil im Krieg der Welten wird der Film damit beendet, dass die Aliens sterben, weil sie ein Virus der auf der Erde existiert, nicht vertragen. Also biologischen Virus.
Ja, also können sie einen Blockaden.
Ja, und das hat
im ursprünglichen Krieg der Welten heißt es nur Mikroorganismus und nicht Virus.
Ja, ist ja egal. Aber das dann halt eben auf die in einem digitalen Zeitalter auf eine digitale Ebene zu übertragen, fand ich eigentlich ganz charmant.
Ist eine schöne Anspielung, macht es dadurch nicht plausibler.
Nicht wirklich, aber ich finde es
schön. Aber wie gesagt, das ist halt nämlich der Punkt, der von ganz, ganz vielen kritisiert wurde, dass die Aliens durch diesen Virus und durch das MacBook halt dann kalt gemacht werden, relativ easy. Aber das Ding ist, gab es im Drehbuch, kann man übrigens auch online finden, das Originaldrehbuch zu Independence Day sich auch durchlesen, da ist die Szene drin und die wurde tatsächlich auch gedreht, ist dann aber dem Schnitt zum Opfer gefallen. Es gibt nämlich eine Szene, da erklären sie in der Area 51, dass, weil sie sich nämlich auch fragen, wie Jeff Goldblum das hinbekommen hat, und da wird ihm erklärt, dass im Prinzip jegliche Computertechnik, die haben, von aus den 50er Jahren oder seit den 50er Jahren aus Roswell, dass das alles im Prinzip ein Downgrade ist von dem, was sie aus dem Alienschiff rausholen konnten. Unter anderem USB-Ports. Und damit wird das dann nämlich erklärt, dass das nämlich eigentlich nur ein Downgrade von Alien-Technologie ist und das deswegen miteinander kompatibel ist.
Das heißt, die Aliens haben in Roswell in dem abgestürzten Raumschiff ein MacBook vergessen.
Ja, aber zumindest USB-Ports.
Und USB-Ports vergessen.
Ja, oder halt irgendeine Technik gehabt, aus denen wir
und die Menschheit
Sachen weiter für uns Menschen weiterentwickeln konnten, was sie ja im zweiten Teil ja auch gemacht haben. Da haben wir auch Kaltfusionsreaktoren. Und da finde ich das schon wieder, je nachdem wie weitgreifend das dann sinnvoll ist, aber dann ergibt es für mich wieder Sinn und dann kann ich das auch gut akzeptieren. Ja. Ich finde es schade, dass die Szene dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, ehrlich gesagt.
Ja. Also da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob es eine Spezies schafft, innerhalb von 50 Jahren so eine Hochtechnologie zu adaptieren.
Ja, aber kann sein. Also siehst du das Raumschiff, was die ja haben in der Area 51, das ist ja 1:1 von denen, womit die Aliens ja immer noch fliegen. Also entweder fliegen die so viele Lichtjahre durch Raum und Zeit, dass 50 Jahre für die ein Fliegenschiss ist.
Das
oder wahrscheinlich die sind sowieso einfach zu blöd, sich zu entwickeln.
Ja, oder also, die hatten einfach keinen Bedarf daran, ihre blöden USB-Ports weiterzuentwickeln. Ja,
also in so einer Science-Fiction-Kinofilm-Logik finde ich das völlig plausibel, diese Geschichte mit Roswell und dem USB-Port und dem MacBook. Wieso schneidet man die Szene dann raus? Das ist halt typisch Emmerich, der verkauft seine Zuschauer für dumm. Das ist so, also die Szene war wahrscheinlich langweilig, aber wichtig für die Handlung. Unglaublich wichtig, denn so fühle ich mich als Zuschauer für dumm verkauft.
Ja, total.
Als Elfjähriger habe ich das Plothole nicht gesehen. Aber welcher Elfjährige tut das auch? Welcher Elfjährige tut das?
Für mich war das einfach nur, die beiden Helden fliegen jetzt los, um den bösen Karl zu machen.
Ja, genau, ich war 10, ich hab da nicht genau verstanden. Aber heute treibt mich die Szene zur Weißglut, wie es der Typ schaffen kann. Weißt du, in den 90ern, damals, hatten die Leute ja noch nicht mal eine Idee, was WLAN sein könnte oder Bluetooth. Mhm. Null. Also zu der Zeit, als der erste Film gekommen ist, da haben die allerersten Geeks ihre AOL-CDs in den Rechner geschmissen und sich drüber gefreut, dass es nur drei Stunden gedauert hat, sich ein Bild von einer nackten Frau von t-online.de Erotik runterzuladen.
Ja, das war...
Okay.
Dann fällt das vielleicht nicht ganz so auf, aber... Das ist echt traurig, dass die Szene raus ist.
Mhm. Aber wisst ihr, was ich zum Beispiel auch geil finde? Auch wenn das heutzutage als so cheesy Blockbuster-Science-Fiction-Flick gilt, ne?
Ja.
Ich muss ja tatsächlich sagen, was schauspielerisch drin ist, gerade zum Beispiel auf der Seite von Jeff Goldblum, finde ich ja persönlich ziemlich geil. Weil wusstet ihr, dass der ja bis dato Nichtraucher ist und dass aber so wie der die Zigarre, also können wir das sagen? Ja, wir sind ja alle Raucher. So wie der die Zigarre da pafft und quarzt und macht und tut, siehst du nicht, dass er Nicht-Nichtraucher ist. Und das finde ich dann
und schon wieder... Und das sieht man normalerweise immer.
Ja, eben. Das siehst du relativ, dass er Nicht-Nichtraucher
ist. Okay.
Dreifache Verneinung, das ist knifflig.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob...
Wir fordern unsere Hörer auf.
Das würden jetzt viele sagen, ja komm, das ist jetzt nicht großes Schauspiel, schau dir mal ein Shakespeare-Stück an, wo sie rauchen, das ist viel geiler. Aber ich finde das trotzdem geil.
Die Leute haben auch noch nie versucht, einen Nichtraucher zu inszenieren, der rauchen soll.
Ja, das stimmt allerdings. Mhm. Die fassen immer die Zigarette an, wie ich ein Neugeborenes.
Genau, also an alle Hörer da draußen, die noch nie versucht haben, einen Schauspieler zu inszenieren, der nicht Raucher ist und rauchen soll. Das ist viel, viel schwieriger, als es klingt.
Ja. Viel schwieriger. Das glaube ich sofort.
Weil die in ihren Augen den Kotzreiz, den unterdrückten Kotzreiz ablesen.
Im ersten Kotzreiz habe ich das auch versucht. Ich habe es nachher aufgegeben. Der hat einfach nicht mehr geraucht.
Aber ich meine, das ist doch bei allen Dingen so Dinge des täglichen Gebrauchs. Nimm mal jemanden, der noch nie ein Smartphone in der Hand hatte.
Ja.
Um jemanden zu finden, muss man wahrscheinlich in irgendein afrikanisches Dorf gehen. Mhm. Aber versuch mal jemanden, der noch nie ein Handy benutzt hat, in einem Film glaubhaft ein Handy bedienen zu lassen. Forget it. Vergiss es wahrscheinlich.
Ja, so wie in Passwort Swordfish Hugh Jackman hacken zu lassen. Ne?
Ja. Einfach vor 6 verschiedenen Bildschirmen und der
und
baut sich da irgendeine komische Kugelgrafik zusammen.
Er singt und trinkt Rotwein.
Ja.
Ich möchte über die Raumschiffe sprechen.
Die finde ich voll geil.
Die finde ich auch super.
Oh, also
Ende. Wirklich ohne Scheiß. Das ist so eins der Dinger, wo ich wirklich, vor allen Dingen auch so, wie man sich sie auch jetzt mal blöd gesagt, als kleiner Junge vorstellt. Die sind mega hoch entwickelt, die können sich super gut in unserer Atmosphäre bewegen, die haben Laser, die auch noch geil klingen.
Die haben grüne Schilde.
Und die haben Schilde, wo die
haben grüne Schilde.
Ja, und ja, so aber geil. Die einfach, die haben Schilde, wie die da das erste Mal mit ihren Kampfjets auf sie zufliegen, schießen und du siehst nur, wie das Schild sich halt, wo ich dachte, oh, das war so mega.
So wie die Strahlenwaffen von denen schießen und so, ist die Vermutung allerdings eher, dass es entweder Phaser-Disruptoren oder Plasmawaffen sind.
Ja. Hör auf, mir das schlecht zu machen.
Harald Lesch.
Ach der.
Ich bin ein Riesenfan von Harald Lesch, der so im Fernsehen und auch bei anderen tollen Videopodcasts Physik erklärt und so. Der hat so eine Miniserie, Sci-Expert, wo er Science-Fiction Dinge und Mythen und Techniken aus Science-Fiction-Filmen und Serien mal so aus der Sicht eines echten Physikers erklärt. Und der hat über die Schiffe...
Der versucht hat, mal Spider-Man zu erklären?
Ich glaube, in einer Folge, ja. Ich meine, da war das. Alpha Centauri war das, was ihn berühmt gemacht hat im Bayerischen Rundfunk damals. So eine Serie, wo er immer 15 Minuten über irgendein physikalisches Thema gesprochen hat. Und der hat auch in einer Folge über Independence Day, über die Raumschiffe gesprochen. Und im Film wird erklärt, dass dieses Mutterschiff, das am Anfang kommt, ein Drittel der Mondmasse hat und auf eine Entfernung...
Zu groß wie der Mond, ne?
Und auf eine... groß. Und auf eine Entfernung von 36.000 Kilometer an die Erde rankommt. Laut Lesch müsste dieses Raumschiff damit Ebbe und Flut auslösen auf der Erde.
Ja.
Was ja auch sein kann. Das haben sie vielleicht einfach nicht gezeigt.
Ja.
Das haben sie auch im zweiten Teil ja dann korrigiert. Vielleicht
ja, aber ein bisschen übertrieben.
Lesch sagte...
Ein bisschen arg übertrieben auf jeden Fall.
Lesch hat gesagt, dass die unglaubliche Größe des Mutterschiffs möglich und auch nötig wäre, wenn man eine interstellare Reise unternimmt, die wahrscheinlich, wir kennen jetzt nichts über ihre Antriebe, aber so eine interstellare Reise kann selbst für eine hochentwickelte Rasse ja jahrelang dauern, wenn nicht sogar Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Das heißt, du brauchst ein Generationenraumschiff, das vielleicht Jahrhunderte fliegt.
Und das, was scheinbar ja innerhalb der Filmlogik auch so ist, weil die sagen ja irgendwann, sie sind wie Heuschrecken und ziehen von Planet zu Planet. Also die, ja, die sind jetzt nicht so, dass sie ab und zu mal
wieder Nomaden, nach Hause fliegen. Ja. Die, also die haben, also, kein, die haben keine Heimat. So.
Ja, das wird, weiß man
das
nicht.
Das weiß man nicht, aber
sagen
das...
Die nicht, ja. Sagen die nicht sogar auch noch, dass diese biometrischen Anzüge, die sie ja tragen, wenn sie dann auf der Erdoberfläche sind, dass die nicht sogar auch Versorgungs... Anzüge sind, also dass die, wenn die anhaben,
ja, dann dieser Schleim.
Das kann genau, sein, dass
sie ja. Das ja. Also, mir ist noch so im Gedächtnis, dass es für mich damals ganz logisch war, wenn die Dinger anhaben, dann können die, ja klar, damit, je nachdem, ob die jetzt atmen oder nicht, aber die können halt dadurch auch Flüssigkeit aufnehmen und halt auch essen, weil das so ein bisschen die Funktion hat wie so ein Mutterkuchen.
Ja, genau, so habe ich das auch verstanden.
Was die Landung der Raumschiffe angeht, also natürlich ist fraglich, wie die es schaffen zu schweben mit so einem riesengroßen Ding, das ja eine fantastisch große Masse haben muss. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die irgendeine exotische Antigravitation erfunden haben oder irgendeinen Quatsch. Also irgendeinen Quatsch haben die halt erfunden, damit das geht.
Was ich mich mal frage, wie viel Sauerstoff haben die verbrannt, als sie in die Atmosphäre reingekommen sind?
Und laut Lesch, um das noch abzuschließen, würden diese Raumschiffe so viel Luft verdrängen durch ihre eigene Masse, dass dadurch die Städte unter ihnen förmlich zerbersten müssten. Also du würdest erdrückt werden vom Luftdruck, der entsteht, wenn so ein Raumschiff auf die Stadt runterfliegt.
Die kommen ja auch nicht gerade langsam runter.
Ja, ja. Absolut.
Ja. Die kommen ja in ganz normaler Fluggeschwindigkeit. Dann hier fast schon.
Also es sieht langsam aus für den Betrachter, weil es ja ein Riesending ist, aber die fliegen wahrscheinlich mit mehreren hundert km/h darunter.
Darf ich nochmal kurz einen Schwermoment einfügen? Ganz am Anfang dieser Szene mit dem... sind Sie sicher, dass es kein Komet ist? Nein. Es wird langsam.
Ja. Oh, geil.
Gefeiert,
mega geil.
Okay, warte.
Und
das war sowieso mein persönlicher, jetzt sag ich mal, mein persönlicher Geil-Moment war ja auch, wie tatsächlich sich das Raumschiff das erste Mal auftut und dann halt das erste Mal diesen Laser schießt, ey, Alter.
Ja, wo die Hippies noch da oben
standen. Boah, das war so, das hat der so spannend inszeniert, weil wenn du drauf achtest, es ist ja, das Schiff geht auf, im nächsten Schnitt siehst du, wie der Countdown runtergeht und Jeff Goldblum sagt ja noch so richtig schön nah an die Kamera, Schachmatt.
Ja.
Und dann siehst du die Freundin, die eine Stripper-Freundin von Will Smiths Freundin, Frau, ne, das sind ja noch nicht verheiratet. Ja, ja, da gibt's ja diese schöne peinliche Homo-Szene, die ja irgendwie jeder Film heutzutage haben muss. Und dann siehst du ja nur, wie die dann einfach nur in der totalen, die das dann da drauf schießt und sie ist einfach nur komplett in die Luft fliegt. Alter, geil. Das fand ich so heftig cool.
Geil.
Fett. ich hab mir schon viel Gedanken gemacht über die Alien-Invasion, wie die da abläuft bei Independence Day 1 und ich finde, dass die unglaublich ineffizient abläuft.
Total.
Wenn du dich in die Lage dieser Aliens versetzt, und selbst wenn die eine unglaubliche, schiere Menge an Ressourcen zur Verfügung haben, was sie ja tun, weil sonst kann man nicht mit so riesen Schiffen da reinfliegen.
Naja, obwohl, wenn du so möchtest, ist ja die Erde mehr oder weniger ein Pitstop für die, weil die kommen ja, um aufzutanken.
Du musst aber du musst, also ich glaube, es ist relativ selbsterklärend, dass du selbst als so eine übertrieben heftige Alienrasse irgendwie auf Effizienz achten musst. Du musst mit deinen Ressourcen möglichst sparsam umgehen, denn das sind ja auch Nomaden und die beuten ja andere Planeten aus, können wir vielleicht drüber sprechen. Und unter diesen Gesichtspunkten läuft diese Invasion mega ineffizient und teilweise auch ein bisschen dumm ab.
Das wissen wir aber nicht hundertprozentig. Also was
wissen wir nicht hundertprozentig?
Was wir wissen ist, dass sie sich in Stellung bringen.
Und wir wissen, dass sie kommunizieren, nämlich
genau
mit verschlüsselten Signalen über unsere Satelliten.
Wir wissen allerdings nicht, was die genau vorhaben.
Weil die gehen ja nur in Stellung. Und du weißt ja, die löschen erstmal ja unsere größten Städte aus.
Genau, die Ballungszentren, das macht ja auch erstmal Sinn.
Ach du, ja gut, in Independence Day 2.
2 wird das erklärt, aber wie gesagt, wir gehen ja nur von Independence Day 1 aus.
Wollte sagen, da weißt
du nicht. Und in Independence Day 1 weißt du nicht genau, was die vorhaben. Wir wissen nur, dass die Planeten auslöschen, und zwar so in so einem Heuschreckenstil. Also sie fliegen überall hin, bedecken uns und machen uns kaputt.
Eigentlich so ein bisschen wie in hier Per Anhalter durch die Galaxis.
Wir hätten
uns eigentlich gleich wegvaporisieren können.
Genau. Und was die genau vorhaben und ob wir deren Plan nicht zuvor gekommen sind, weil das irgendwie total kompliziert ist, was sie davon, wie gesagt, wir vergessen jetzt, dass wir Teil 2 gesehen haben.
Wir sind ihnen zuvor gekommen, wir haben globale Erwärmung.
Wir gehen nur von den Infos aus, die wir haben.
Da ist das durchaus möglich, dass wir die angegriffen bzw. auch besiegt haben, bevor sie tatsächlich ihren Plan in die Tat umsetzen können. Mhm. Weil bis abgesehen von der Auslöschung der Ballungszentren machen die gar nichts.
Ja,
verteidigen
und
die sich nur.
Das ist so dumm.
Genau, aber wir wissen nicht warum. Es ist wirklich mega dumm, aber das
kann. Aber du siehst ja, du siehst ja im Film die Invasion ja auch nur aus unserer Sicht. Und in erster Sicht ist es ja halt nur so, du siehst, da kommt jemand, du siehst, die greifen uns an und da ist natürlich erster Impuls, auch beim Zuschauer, du willst gar nicht erstmal wissen, was die da überhaupt genau wollen. Mhm. Die greifen an, die sind böse, also müssen die wieder
Leute, weg. Leute, ja, das... Ihr habt recht, aber es bringt jetzt nichts, über irgendwelche möglichen Motive der Aliens nachzudenken, die wir uns nicht vorstellen können. Wenn wir
nee, aber warum sagst du denn dann, dass es ineffizient ist? Man kriegt ja nie
was
von denen so richtig mit. Man hat also, ja nur das Bild im Kopf, Alien da, böse. Ja.
Warum warten die so lange? Warum, die geben uns doch alle Zeit der Welt.
Genau, aber das wissen sie ja
nicht. Moment, ich möchte mal große ausholen. Erstmal, was ist das Motiv der Außerirdischen? Wieso kommen die auf die Erde und löschen uns aus?
Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht, das können wir aber vermuten.
Na, die sagen ja, Bill Pullman hat ja seinen Bill Pullman hat seinen glorreichen Moment, wo sie das erste Mal in seinem Kopf
genau.
sind.
Und zwar heißt es dort, dass sie Heuschrecken sind, dass sie von Planet zu Planet ziehen, seine Ressourcen ausbeuten und ihn dann praktisch ausgetrocknet zurückliegen lassen und weiterfliegen.
Aber inwiefern wissen wir das nicht? Also wenn, was das bedeutet, ob die Wasser wollen, ob die Sauerstoff
es gibt,
wollen.
Die uns erstmal ausradieren müssen, um dann im Prinzip weiter im Prinzip locker vorzugehen.
Aber... Das wissen wir nicht, aber ich kann wir können mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, sie wollen kein Wasser, sie wollen kein Metall oder andere Rohstoffe. Wieso? Ich hab dazu eine ziemlich geile Doku vor einer Weile mal gesehen. Und zwar, Wasser und Rohstoffe wie Metalle oder andere schwere Elemente, die gibt es im äußeren Bereich unseres Sonnensystems in einer unfassbaren Menge.
Alleine die Monde, die Saturnmonde.
Also es fliegt ein ganzer Großmarkt, eine ganze Orgie von Metallen, Wasser, anderen Ressourcen um uns herum im Sonnensystem. Die müssten nur die Ränder des Sonnensystems ranfliegen und können das total entspannt, ohne Stress mit uns Menschen zu kriegen, einfach abernten.
Ja, und jetzt das, was Richard gerade sagte mit dem Erdkern... ist dann ja auch,
irgendwie blödsinnig. Der Erdkern ist flüssiges Metall, was wollen die damit?
Ja, und selbst, es gibt größere Planeten als die Erde in unserem System. Was wollen die ausrechnen?
Ist das ganze Prinzip der Invasion, um Planeten im Prinzip auszulutschen, ja total bescheuert eigentlich.
Voll.
Wozu sind die Spanier damals bei den Azteken eingefallen?
Gold für hatten
die auch, ne?
Ja. Aber die wollten mehr. Aber jetzt mal nochmal dazu zurück, es gibt nur...
Ich meine aber einfach nur hinzugehen, alles zu nehmen, was irgendwie da ist und dann wieder abzuhauen, ist ja vollkommen bescheuert eigentlich, weil entweder gehst du irgendwo hin, um dort zu bleiben oder...
Dazu komme ich jetzt, natürlich können wir nicht ausschließen, dass es irgendwelche kranken Motive gibt, die wir nicht kennen, aber wir können uns mit unserem jetzigen menschlichen Verstand nur tatsächlich ein vernünftiges Motiv vorstellen, für das die Alien zu uns auf die Erde kommen, und zwar, dass sie unsere Biosphäre wollen.
Das ist der einzige Unterschied zwischen den anderen Planeten.
Genau, das ist der einzige Unterschied zwischen den anderen Planeten, dass wir eine funktionierende Atmosphäre haben, auf der du leben kannst, auf der du gemäßigte Temperaturen hast. Das bedeutet, wenn die wollen unsere Biosphäre, die wollen hier leben. Die wollen sich ansiedeln auf diesem Planeten. Mhm. Das ist das tatsächlich einzige plausible Motiv.
Ja, aber das gekommen, um zu bleiben.
Aber dem wird ja widersprochen.
Genau, denn sie machen unseren Planeten ja kaputt.
Ja, und sie sagen ja auch, also nachdem Bill Pullman da Kontakt mit denen hatte, dass die halt von Planet zu Planet sind, den kaputt machen und abhauen.
Genau.
Das ist ja bescheuert, das ist ja mega dumm.
Also das Einzige, was man sich überlegen könnte, wenn sie jetzt wirklich zum Beispiel scharf auf die Energie des Erdkerns sind oder der Atmosphäre, also wirklich nur auf Energie aus sind, um ihre Schiffe zu betreiben, ihre Brutstätten, was weiß ich, warum sie dann ausgerechnet die Erde angreifen und nicht den Mars?
Gibt's andere, bessere Dinge? Ja.
Könnte sein, dass das gleichzeitig, also nicht nur der Raubzug, sondern auch eine Präventionsmaßnahme gegen irgendwann als Gefahr gelten könnende andere Rassen ist. Mhm. Also dass man an der Stelle zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Wir holen uns Energie und löschen ein vielleicht irgendwann mal bald
zu Feind
werdendes Volk aus.
Es ist so krass jetzt, wo Fred das gesagt hat, je mehr ich auch drüber nachdenke, das ist wirklich bescheuert, weil ich versuche mir die ganze Zeit einen Grund zu überlegen, warum es jetzt zum Beispiel sinnvoll wäre, aus unserem Planeten jetzt den Kern abzuzapfen.
Das ist Schwachsinn.
Ja, weil jetzt zum Beispiel auch, weiß ich nicht, man könnte jetzt denken, die könnten es gebrauchen für ihr Schiff. Ja, für ihre Brut finde ich tatsächlich gar nicht mal so unblöd, weil es vielleicht nur mit hohen Temperaturen funktioniert oder so. Aber was ich mir mal denken könnte, klar, die könnten sich alle Mineralien und Gase und Co., was ja auch in unserem Erdkern ist, könnten die sich ja im Prinzip alles zusammensammeln, selbst schmelzen, erzeugen, verwursteln und dann nehmen. Die Frage ist dann immer, ob es denn selber das Schiff dann, also die Energieressourcen vom Schiff dann zu weit runterknackt, aber die fliegen ja offensichtlich mit was anderem als den Gesetzen der Thermodynamik folgend.
Ja, das war.
Es ergibt irgendwie vorne und hinten wirklich keinen Sinn, uns auszulöschen.
Das, was ich gerade sagte mit der Auslöschen, also mit dem bewussten Auslöschen, also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen an der Stelle.
Also die
Aliens am versöhnlichsten.
Aber was muss das für eine traurige Rasse sein, die halt irgendwie von Planet zu Planet, nur um dann trotzdem immer noch in ihrem
Scheiß Raumschiff zu sein. Beenden wir das.
Sind die Spartaner des Universums oder was?
Beenden wir diesen Themenabschnitt mal. Denn wir. Wir kriegen den zweiten Teil heute nicht mehr. Wir müssen eine zweite Folge machen, glaube ich. Aber egal, wir bleiben
jetzt mal bei Game of Thrones.
Ja, immer. Die Aliens verfolgen ja, wir lassen jetzt wir haken jetzt mal das Thema Motivation der Aliens ab. Die Aliens verfolgen ein ziemlich klares Ziel bei Independence Day, das jedem Zuschauer sofort klar wird. Sie wollen die Menschheit in den Arsch ficken. Mhm. Sie wollen die Menschen umbringen.
Wie war das kalte Apokalypse, ne?
Und auch da gehen die Aliens ziemlich ineffizient und stümperhaft vor. Denn diese Geschichte mit der Auslöschung der Hauptstädte ist bestimmt eine nette Sache. Vor allem, weil es eine Anspielung auf die alten Science-Fiction-Filme der 50er ist.
Ja.
Und das hat auch schon einen gewissen Reiz, die Hauptstädte zu killen. Denn das würde das Ganze...
Es sind ja nicht nur die Hauptstädte.
Ja, es sind große Ballungszentren. Also natürlich hast du dann schon mal ordentlich Menschen weggewiped.
Ja, nicht nur Menschen, auch Infrastrukturen.
Genau, infrastrukturell ist das interessant, weil du eben die ganzen Wirtschafts- und auch Kommunikationszentren gekillt hast. Wenn du ausrechnest, es gibt tatsächlich Freaks, die das ausgerechnet haben, wenn du die ganzen Ballungszentren, so wie die das in Independence Day angedeutet haben, zerstörst, dann hast du circa maximal 3 Milliarden Menschen umgebracht. Das bedeutet, du hast immer noch mindestens 3 Milliarden Menschen vor dir. Das heißt, du hast weniger als die Hälfte der Menschen umgebracht.
Es sei denn, Afrika hat wirklich die Arschkarte und die nehmen sie sich dann als
Sklaven. Aber das Ding ist, unterschätzt das mit der Infrastruktur nicht. Das hast du jetzt gerade so ein bisschen
getan.
Das ist das Klügste, was du machen kannst.
Ja.
Also,
Infrastruktur zerstören, natürlich.
Klar, also das Erste, was du da vernichtest, ist die Möglichkeit, sich zu wehren. Und wenn sich keiner, wenn nicht mehr kommuniziert wird, die zerstören ja auch mit Absicht die Deliten. Kommunikation ausschalten, Organisation ausschalten, Führungskräfte ausschalten. Ich meine, ohne die ganzen Hauptstädte, ohne die großen Ballungszentren sind wir erstmal, wir sind blind, taub und ohne
Anleitung. Es ist trotzdem wahnsinnig ineffizient, denn ich habe gleich eine These oder beziehungsweise einen Vorschlag, wie wir die Menschen umbringen können.
Das ist geil, O-Ton aus dem Film, die Leute sonst bitte unterlassen, mit ihren Waffen auf das Schiff zu schießen.
Ja. Du hast diese Infrastruktur zerstört, das ist schon ganz cool, wie du gesagt hast, Tobi, aber was hast du dafür eingesetzt? Ich glaube, die reden von über 100 Schiffen weltweit. Mhm. Wie viel Energie, wie viel Kosten du aufwenden musst, um 100 dieser riesen Flugscheiben zu bauen, zu warten, mit Personal zu besetzen und über der Erde zu verteilen.
Ja, gut, da muss man jetzt auch sagen, da sind wir wieder sehr deutsch.
Es ist ein unfassbar großer Aufwand für etwas, das du viel günstiger bekommst.
Dagegen will ich noch was, weil du setzt jetzt da die gesellschaftliche Struktur der Aliens unserer ähnlich. Ich meine, das wird sogar gesagt, oder zumindest habe ich das so verstanden, dass die eher wie Drohnen funktionieren.
Ja, das
heißt, du hast keine gesellschaftliche Struktur, die besetzt werden muss, bezahlt werden muss, sondern du hast wahrscheinlich geschlechtslose Drohnen.
Ja, okay.
Ich wollte gerade sagen, das Thema hatten Tobi und ich nämlich auch neulich. Einfach dieses, die leben wahrscheinlich in einer vollkommen Diktatur, bei der halt einfach Shit getan wird.
Okay, ja. Ich habe jetzt auch nicht daran, dass du den Aliens Lohnchecks auszahlst.
Aber das ist alleine auch schon, wie die angreifen.
Also
Resource-Management
funktioniert bei denen einfach anders.
Das sind keine vollwertigen
Individuen.
Du siehst es ja auch im Film selber schon, wenn du darauf achtest, wenn du immer siehst, wie zum Beispiel die Menschen immer angreifen mit ihren Flugapparillos, Jets, danke. Mhm. Immer alles in Formation, immer alles in Rücksprache, immer alles auf Befehl, immer alles nur mit Erlaubnis und die Aliens, die fliegen einfach raus und ballern dich knallhart ab.
Ja.
Die sind halt einfach so, ach guck, zepp und weg.
Was die eigenen Verluste angeht.
Weil die wahrscheinlich auch nicht so Gesellschaftsstrukturen haben.
Gehen wir davon aus, die Aliens arbeiten alle kostenlos, denn es ist ein Kollektiv oder es ist eine Diktatur. Ja, ja. Es ist trotzdem immer noch ein unglaublich krasser Materialeinsatz an diesen Schiffen. Denn, pass auf, es haben sich tatsächlich schon Freaks und unter anderem auch das US-Militär Gedanken darüber gemacht, wie eine Alien-Invasion ablaufen könnte.
Oh, warte, da habe ich auch gleich noch was.
Und zwar gibt es einen ganz, 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 ganz einfachen und für die Aliens echt simplen Weg, uns in den Arsch zu ficken. Und zwar Massebeschleuniger. Science-Fiction-Geeks und Gucker der Serie Babylon 5 wissen schon, was das ist. Masse,
ist das
es, wird,
so?
es wird immer von exotischen Lasern und so weiter gesprochen
ist
und Energiestrahlen.
Bei Man of Steel, wo sie es mit Dubstep töten.
Fast. Es wird immer von exotischen Energien und von Laser und so weiter gesprochen. Aber dabei vergisst man oft die gute, klassische, alte, kinetische Energie. Mhm. Masse. Ein Alien würde vielleicht aus sich einen Meteor nehmen, denn die kriegst du zu Tausenden, zu Millionen in den äußeren Ringen unseres Sonnensystems. Kurz bevor du bei der Erde bist, nimmst du mit deinem Traktorstrahl oder was auch immer du hast einen Meteor mit. Du musst nicht mal einen sehr großen Meteor mitnehmen, da reicht sogar ein relativ kleiner oder mittelgroßer. Den ziehst du einfach hinter dir her oder du hast vielleicht schon einen an Bord und den lässt du dann einfach total simpel auf die Erde runterplumpsen.
Ja, damit würdest du aber im Zweifel das Ziel oder das eventuelle Ziel...
Nein, Moment. Du lässt diesen Asteroiden nämlich nicht irgendwo hin plumpsen, sondern du lässt den in den Pazifik oder in den Atlantik plumpsen.
Und
dadurch, genau, dadurch passiert nämlich Folgendes. Du kannst das kombinieren, du kannst mehrere Asteroiden auf der Erde verteilen, die du abplumpsen lässt. Die musst du gar nicht groß beschleunigen. Die Erdbeschleunigung reicht schon aus.
Du kannst auch einfach in den Yellowstone reinfliegen lassen.
Ja. Und dadurch,
ich habe auch mal gelesen, ein Meteorit ungefähr von der Größe eines Autos schon, könnte so in dem richtigen Punkt eingeschlagen, könnte so viele
Schäden anrichten. Wenn er genug Beschleunigung hat, ja.
Genau, könnte nur im richtigen Punkt auch eingeschlagen mit ordentlich Beschleunigung, könnte so viel Schäden anrichten, dass das für uns schon ein Global Killer ist.
Ja, aber wenn das doch zum Beispiel in den Yellowstone Park in diese Vulkane reinballern würde, würdest du die Biosphäre ja auch...
Ja, Moment, deswegen wirfst du das Ding ins Meer, ins Wasser, denn dadurch gibt es nicht so viel Aufwirbelung von Staub und von Ruß und so weiter, sondern du hast riesige Tsunami, du hast riesige Wellen, Bewegungen. Und das bedeutet, die Welt wird überschwemmt. Nicht komplett natürlich, aber es ist so, dass ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung in Küstennähe lebt. Und das heißt, du hast mit diesem einen kurzen Trick mit dem Massebeschleuniger schon mal ohne großen Aufwand für dich als Alien, wenn wir von deren technischen Möglichkeiten ausgehen, ein Drittel der Menschheit
weg. Ich habe
wahnsinnigen globalen Fallout.
Ja, pass auf,
die Biosphäre wieder im Arsch.
Ich habe auch mal was gelesen zu dem Thema. Und tatsächlich, gut, Freds Variante ist jetzt wirklich die ganz einfache. Ne? Du schmeißt einen Stein drauf und dann ist es weg. Aber ich habe mal tatsächlich gelesen, dass alleine, weil ja auch die Möglichkeit ja auch angesprochen wird im ersten Teil, dass ja Roswell tatsächlich wahr ist, tatsächlich Raumschiffe, seien es die kleinen oder seien es dann halt später in den 90er Jahren diese Riesenschiffe, die kommen, tatsächlich, was uns höchstwahrscheinlich auch platt machen würde, kosmische Strahlung. Wenn die in unserer Atmosphäre sind, gibt es generell auch rein physikalisch gesehen einen Fallout von dem Material, was noch an den Schiffen hängt.
Stimmt, die strahlen alle wie blöde.
Das könnte uns nämlich auch eigentlich ziemlich simpel innerhalb von kürzester Zeit auslösen.
Also zu dem Fallout möchte ich noch kurz was sagen. Wenn du das gut timest und die gut berechnest, kannst du bestimmt auch, ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber kannst du bestimmt auch ein paar Asteroiden ins Meer so reinschmeißen, dass es keine riesige Explosion gibt, sondern dass es nur diese Wellen gibt. Und ein bisschen Wasser über Holland wird die Alien bestimmt nicht stören.
Ich rede nicht von dem Fallout, den die Asteroiden auslösen. Ich rede von dem Fallout, der ausgelöst wird durch die Massen an Atomkraftwerken, die auf dem Planeten rumstehen.
Vielleicht haben sie uns deswegen angegriffen, weil sie halt tatsächlich so Fingerspitzengefühl beweisen wollten. Also für die ist das ja auch Filigranarbeit.
Und du weißt aber nicht,
als würdest du versuchen, wirklich mit einem großen Löffel 1000 Ameisen zu zerquetschen.
Das kann auch sein. Ja, so im Prinzip ist die Alien-Invasion so wie, das ist ein geiler Begriff, mit einem großen Löffel Ameisen ausquetschen. Ich kann mir noch über andere Dinge Gedanken machen. Du könntest eine biologische Waffe entwickeln, mit dem du die Menschheit infizierst. Du könntest
durch unseren Planeten einfach durchfliegen.
Ja.
Du könntest auch tatsächlich einfach nur den Nordpol besiedeln, unsere Polkappen schmelzen, damit unser Magnetfeld kaputt machen.
Also im Prinzip sind diese ganzen Theorien und Thesen, die wir hier so aufstellen, damit ja ad acta gelegt worden, als dass es hätte eigentlich schon gereicht, dass sie überhaupt auch bei uns landen, nämlich dass wir zerdrückt werden oder zerstrahlt werden. Sogar wie, also sprich, Roland Emmerich war sich vielleicht sogar bewusst, wie viel klüger das hätte sein können, hat sich aber bewusst dagegen entschieden.
Ich wollte gerade sagen, weil dann würde der Film ja auch keinen Spaß machen. Aber ist ein interessanter Aspekt, mal zu sehen, wie filigran wir eigentlich sind.
Wir
sind das Hühnerauge im Universum, so kurz davor zu zerbersten.
Bevor wir langsam zum Ende kommen und noch eine letzte Hasstirade ablassen, ihr habt die Luftkämpfe angesprochen, finde ich im Nachhinein total bescheuert. Optisch für den Film mit Sicherheit geil, weil das gibt so was Top Gun-mäßiges. Ja, die machen Riesenspaß, die Luftkämpfe in den Filmen.
Diese Canyon
aber
im ersten Film ist das noch mega fett.
Ja. Aber von unserem Gedankenexperiment her jetzt sind die Luftkämpfe totaler Schwachsinn. Nämlich, wieso sich die Aliens auf diese Luftkämpfe überhaupt einlassen.
Ja, klar. Also, die haben einfach weiter da rumhängen können.
Also wenn du so Sachen machst, du vernichtest ganze Planeten in einem großen Maßstab, du lässt Feuer auf sie regnen, du bist die Daenerys Targaryen des Universums. führst du doch nicht solche puppeligen kleinen Jäger mit dir rum? Was soll denn das?
Also vielleicht schon für irgendwelche Erkundungsmissionen oder so.
Ja, da hast du vielleicht zwei, drei Scouts.
Du gehst auf jeden Fall nicht in den Nahkampf. Vor allem nicht, wenn es scheinbar unmöglich für die Leute ist, den Schild zu durchbrechen.
Es gibt noch viele kleine Unplausibilitäten und Logiklöcher, über die wir streiten könnten, aber ich möchte nur noch mal tatsächlich zwei kleine ansprechen, dass ich es total dämlich finde, dass die am Ende, nachdem die Kommunikation abgebrochen ist, über die ganze Welt mit Radiowellen einfach so plötzlich senden können.
Na, Morsen.
Mit Morsen. Also natürlich kann man das so machen, dass man zu Punkt X morst und die morsen weiter, wie im Internet. Mhm. Ah, Leute, sind wir doch mal ehrlich. Das klappt doch nicht ohne Vorbereitung.
Das haben die doch um 18 und die Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert auch gemacht.
Ja, Moment, das dauert aber stundenlang dann.
Sagen, ja, aber du weißt doch nicht,
wie lange das Film, dauert. Nein,
du hast einen Countdown.
Im Film ist das schon ziemlich eindeutig so erzählt, dass du fast schon so eine Art Echtzeitkommunikation zwischen den einzelnen Ländern weltweit hast. Ja,
das ist auch.
Und einer der Sachen, die ich bis heute nicht verstehe, wir haben ja da den alten Typen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er seine...
Eddie?
Was?
Mein Name ist Eddie, oder?
Der einen Alienfinger am Arsch hat.
Übrigens sollte der der fliegt ja in das eine Schiff rein und das explodiert dann. Der sollte ursprünglich mit seinem Doppeldecker da reinfliegen. Ja, und diese Szene wurde sogar gedreht. Guckt mal bei YouTube. Ich verlinke das in den Shownotes unter dem Beitrag. Es ist unglaublich albern. Die haben die Szene dann doch nochmal neu gedreht, weil das wirkt halt wie im Cartoon. Also es wirkt dann wie Comedy. Es wirkt wie nackte Kanone.
Funny Side Fact. Moment, wenn er dort reinfliegt und das Schiff dann von unten nach oben anfängt zu explodieren. Die Explosion, wenn er auf das Schiff trifft, von unten nach oben, ist das erste Gebäude, was sie in die Luft gejagt haben, nur umgedreht.
Ach, recht?
Ja, das haben sie den Effekt, weil du siehst es ja in der totalen, wie es ja bum, 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 da Stockwerk für Stockwerk zerbombt wird. Das haben sie einfach nochmal genommen, haben es gedreht und haben das mit so einem blauen Schimmer, haben das dann in das Raumschiff gesetzt. Das ist genau dieselbe Explosion, genau derselbe Effekt. Genau dieselbe Szene.
Wem fällt sowas auf?
Mir.
Die Leute, die daran mitgearbeitet.
Und das ist jetzt wirklich die letzte Sache, die ich anspreche und die verstehe ich bis heute nicht. Gleiche Szene, Cousin Eddie fliegt mit seiner F-18 war es, glaube ich, da in den Strahl des Alien-Raumschiffs. Und in diesem Moment, genau in diesem Moment, als er da reinfliegt, aktivieren die Alien ja ihren Todesstrahl, jagen damit sich selbst in die Luft, weil er ja praktisch direkt unter der Waffe war. Und dann ist natürlich Gejubel, sie haben es geschafft, das Raumschiff zu zerstören. Und dann morsen sie um die Welt. Wir haben es geschafft. Wir wissen jetzt, wie wir sie zerstören.
Mit Kamikaze-Fliegern.
Wie funktioniert das? Erklär mir das. Also das wird dann auch nicht, lass mich ausreden, ich raste gleich aus. Also das wird so völlig selbstverständlich da jetzt hingestellt, als ob das wäre, wir legen dann Knopf um, bumm, und haben ihre Achillesferse und sie sind weg. Aber wie kannst du das rekonstruieren? Du kannst doch nicht überall auf der Welt jetzt jemanden auf eine Kamikaze-Mission schicken.
Nein.
Und ihn in dieser Sekunde da reinschicken, wenn dieser Strahl aktiviert wird.
Ja, aber das Schild der Raumschiffe ist doch weg. Genau. Die haben doch vorher draußen, Jeff Goldblum und Will Smith haben doch in ihrer besten Buddy-Komödien-Einlage oben dann das Schild Schild weggemacht vom Schild.
Ja. Deswegen ja. Die haben alle keine Schilder. Die anderen waren viel einfacher nachher Platz.
Moment, nur die Tatsache, dass das Schild weg ist, reichte nicht aus. Denn die haben auch ohne das Schild das Ding ständig befeuert. Auch in diesem vitalen inneren blauen Kern haben die reingeschossen, ohne dass was passiert
ist. Aber worum es ja geht, ist ja, Eddie, was der dadurch auslöst, der macht ja, der zerstört ja nicht die Kanone und dadurch explodiert das, sondern er ist der Widerstand, der
ja, ganz sorgt, genau. Dass der das habe ich ja gerade auch gesagt.
Explodiert. Und das ist doch eine ziemlich einfache Information. Schmeißt einen Stein da rein, bevor das Ding
angefeuert ist. Also, Moment, wir haben uns nicht richtig verstanden, wir haben uns missverstanden. Ich verstehe schon, wie das in dem Moment funktioniert hat, wie wir das geschafft haben, das Schiff zu zerstören. Ich verstehe nicht, wie die anderen Nationen, die in derselben Situation sind, diese Situation rekonstruieren.
In dem Moment, wo die abfeuern wollen, was dazwischen schmeißen.
Das ist eine Arbeit von Millisekunden, von
naja,
Sekunden.
Oder
du weißt nämlich nicht,
mal ganz kurz,
wann die den Strahl
aktivieren. Du weißt ja jetzt auch nicht, was die denen jetzt gesagt haben. Die haben ja nicht gesagt, Jungs, einer von uns ist da übrigens reingeflogen,
ja, genau,
jetzt haben die Verstopfung.
Das frage ich mich.
Die haben wahrscheinlich einfach gesagt, Leute, hört mal, wir haben es rausgefunden und ja, zwei Leute geschickt und das Schild ist down. Also vielleicht haben die das auch einfach dann knallhart hat beschossen, wie Hulle.
Ja. Es ist...
Also die Schwachstelle ist ja offensichtlich die Kanone an sich.
Genau.
Das kann ja auch sein, dass der Schuss gar nicht notwendig ist, sondern nur etwas mit einer großen Feuerkraft auf den Generator der Waffe.
Kann auch sein.
Weil die muss ja eine unglaubliche Energie in sich tragen, diese Waffe.
Aber das Hauptproblem, also das erste Problem ist,
dass du... Das ist auch wieder interessant, dass es dann explosionsartig mit Feuer halt auch quasi und nicht mit Plasma.
Das erste Problem ist,
dann halt explodiert,
dass du einen Hans finden musst, der diese Kamikaze-Mission macht.
Das muss ja keine Kamikaze sein.
Das zweite kann auch sein. Du schießt deine Fox 1-2-3 rein, was weiß ich, was da wieder labern in dem Film.
Ja, oder
Du hast das erste Problem, du brauchst einen Hans, der die Kamikaze-Mission macht. Du hast das zweite Problem. Und das ist das viel schwierigere Problem, das zu timen. Denn das ist nicht so, dass die Alien da ein Schild hochhalten in 3, 2, 1, sondern da kommt dieser erste Leitstrahl. Da kommt dieser Leitstrahl und dann kommt dieses Ding runter und versucht das mal zu timen mit einer F-18 in genau diesem Moment da reinzufliegen.
Ja, Moment, die haben doch den Timer. Die haben ja ein Signal.
Tobi, auf welcher Seite bist du? Die der Aliens oder meiner?
Nein,
pass auf. Ich finde das so geil, dass du davon ausgehst, dass die Patentlösung der Amerikaner ist, dass du da jetzt einen Kamikaze-Flieger
hast. So habe ich das verstanden.
Das Schild ist ja nicht mehr da. Die müssen irgendwas nur blockieren. Die müssen... irgendwie, also entweder den Strahl blockieren oder diese Kanone zerstören. Und Cousin Eddie macht ja beides in dem Moment, was ziemlich effektiv ist. Und auch schnell.
Naja, er hat halt auch das Glück, dass er genau die im Inneren halt trifft.
Wie gesagt, ne? Also das kann man auch einfacher machen. Und das mit dem Signal ist einer der größten Punkte in diesem Film, dass den Countdown, den die Aliens ja logischerweise auch irgendwo haben, um das Ding abzufeuern, das wird ja auch getimed.
Das wurde mir als Zuschauer nicht erklärt, dass das auch bei dieser Endschlacht funktioniert.
In einer Stunde lang in diesem Film geht es darum, wir haben herausgefunden, dass es einen Timer gibt. Was passiert am Ende des Timers? Timer läuft ab, New York ist weg. Da kannst du eins und eins zusammenziehen.
Nee, da haben sie sich auch abgesprochen, als der Erstschlag gegen uns erfolgt hat.
Genau.
Bei der zweiten Schlacht, ganz da weiß ich auch nicht, warum die das Ding dann auch machen. Einfach nur, um uns wahrscheinlich einfach erstmal komplett auszuwipen, weil wir auch angreifen. Aber mein Punkt ist ja auch, das Mutterschiff ist ja zu dem Zeitpunkt dann schon hinüber. Und die Raumschiffe haben generell ja auch kein Schild mehr. Das heißt,
und keine Kommunikation untereinander. Und
das heißt, die könnten, dass diese gigantische galaktische blau leuchtende Möse da aufgeht, muss ja nicht unbedingt ein Grund sein, dass sie das dann angreifen, sondern die können
Ganz genau.
Im Prinzip alles von dem Ding angreifen.
Ja.
Du kannst ja mit einer Langstreckenrakete, dann kannst du das Raumschiff einfach so dann angreifen.
Leute, in der Sequenz wird ziemlich klar gemacht, die Tatsache, dass die Schilde weg sind, reicht nicht aus. Denn die ballern mit allem, was die haben, auf das Schiff ohne Schilde. Und es macht nichts.
Du weißt nicht, wie viele Nuklearschläge danach passieren.
Ich wollte gerade sagen, und das sind ja auch nur Flieger, die da
schießen. Das sind irgendwelche popligen Jets mit irgendwelchen popligen Bomben.
Ja,
also es gibt ja viel größere Waffen als die an so einen Jet passen.
Wenn ich jetzt mit meinem Kanu-Paddel gegen die AIDA schlage, dann stört die das auch nicht groß.
Leute, also das, ich sehe schon, das Thema polarisiert hier total. Das ist,
ja, weil wir es nicht wissen, es wird nicht gezeigt.
Ja, richtig. Aber für mich bleibt es bis... Also, liebe Hörer, schreibt uns gerne auf Facebook oder kommentiert direkt unter der Folge auf der Website. Wenn ihr auf die Folge draufklickt, habt ihr unten eine Comment-Funktion. Was ihr davon haltet, für mich ist das undurchsichtig und unplausibel.
Ja, Fred, föhnt sich allerdings aber auch mit dem Hammer, also.
ich find's höchstens etwas... sehr elliptisch erzählt.
Ja,
also halt, wir wissen ja nicht, was passiert und offensichtlich hat es nur mal funktioniert.
Also ich verstehe, wie das Raumschiff explodiert ist. Mein Problem ist, dass ich es unplausibel finde, durch eine kurze Morse-Nachricht den anderen Nationen zu sagen, die zu instruieren, wie sie das in der kurzen Zeit inszenieren können. Denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die in den anderen Ländern sind vielleicht nur noch Sekunden Zeit, bis das passiert. Und Morse mal so einen Text über
ja,
also das dann, kannst du nicht das, in zwei Sätzen dann, erklären, was die da machen.
Das ist dann die James Cameron-Regel. Weißt du, es gibt auch so viele, die sich darüber auslassen, dass bei Titanic Jack und Rose beide auf der Tür Platz gehabt hätten. Im Drehbuch steht, das ist so, also ist das so.
Das ist voll logisch.
Nee, das war total geil mit Mythbusters, ja. James Cameron. Ja. Listen, also hier im Drehbuch steht, der Typ stirbt, also stirbt er.
Ja, das ist halt, also das ist das, was ich so als Fazit auch sehe, eigentlich bei allen Emmerich-Filmen.
Als Fazit.
Ästhetik über Logik. Und das nervt mich. Ja. Mich nervt
ja, aber
das.
Weißt du, ja, aber wie unglücklich wärst du wirklich mit einem realistischen Alien-Film? Die kommt
das
und
stimmt.
Wir sind im Prinzip Moose.
Das ja. stimmt. Ja, da hast du ja, wahrscheinlich voll recht.
Die treten in die Atmosphäre rein und wir sind im wahrsten Sinne des Wortes Moose.
Das fände ich geil, Alter. Das würde ich mir anderthalb Stunden angucken. Das würde ich mir anderthalb Stunden angucken.
Oh Mann.
Wo ist das Drama? Wo ist das Fleisch in der
Suppe? Okay, Leute. Ja. Wir gehen raus mit euren Lieblingsszenen.
Oh.
Habt ihr ein oder zwei, die ihr ganz kurz
erwähnen darf ich wollt? Anfangen? Meine ist tatsächlich Brent Spiner, wie er halt das erste Mal die Alien-Kadaver vorstellt, die sie im Raumschiff von Roswell gefunden hat und dann halt das Licht anmacht. Er sagt, wir nennen es die Freakshow. Ja. Und dann macht er dieses Licht und du siehst die Aliens das erste Mal. Ich weiß ja, als Kind, ey, er hat mir so eingeschossen,
Horror.
Weil ich das so geil fand, Horror. Das erste Mal wirkliche Aliens zu sehen und dadurch, dass es halt auch plastisch alles gemacht war, sah das so unvergleichlich gut echt aus. Und ich liebe es bis heute. Ich liebe es wirklich bis heute.
Also meine zwei Lieblingsszenen, die ich als Kind hatte, war halt eben einmal das, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, mit der Gedankenübertragung, mit Bill Pullman, wo er dann halt eben sagt, Friede.
Die wollte ich nehmen, die Szene, du Arsch.
Die ist aber voll geil. Und die andere
Szene, das war auch so eine Klischee-Szene. Da war nicht Bill Pullman im Wickel, ne?
Da war mein Zweiner im Wickel, ja. Und die andere Szene, die ich als Kind, ist auch so eine Klischee-Szene aus dem Film, aber das sind wir alle, weil der Film so kultig ist. Die habe ich als Kind so gefeiert, wo Will Smith da dieses Alien gelegt hat, dieses Alien-Schiff gelegt hat, dass viele rauskommt, ey, ihm einfach nur auf die Fresse haut, wie realistisch das ist. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Da haben wir zum Beispiel nicht drüber gesprochen, dass dieser Anzug wohl mehr aushält als so ein Punch von Will Smith.
Aber voll schwarz aus dem Ghetto. Ja,
dann haut er ihm auf die Fresse und dann dieser Spruch, willkommen auf der Erde. Das fand ich, als Kind habe ich den Moment, das
und sich vor allem danach eine Zigarre anmacht.
Ja, das war für mich tatsächlich der eigentliche Punkt, der eigentliche Wendepunkt in der Geschichte. Wir sind in der Lage, die Viecher zu besiegen.
Darf ich kurz anmerken,
weil mein großer Held, der Fresh Prince, den man auf die Fresse hauen kann.
Darf ich kurz anmerken, dass ich der Meinung bin, dass Will Smiths Figur in dem Film ziemlich unwichtig für die Handlung war.
Total. Der spielt überhaupt keine Rolle.
Also das Einzige, was er wirklich macht, was zur Handlung beiträgt, ist, dass er am Schluss das Alien-Raumschiff fliegt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Air Force nicht andere Piloten hat, die das auch können.
Ja.
Wenn das Will Smith kann.
Genau. Naja, er bringt das Leben der Alien in die Area 51.
Das,
ne?
Ja, aber das ja, aber Alien...
bringt zu dem Zeitpunkt aber nicht.
Das hat ihn, also das hat nichts genutzt, außer dass es Brent Spiner getötet hat. Und
dass sie ein paar Hintergründe...
Ja, dass sie schwammige Infos über die Motive der Aliens haben.
Ja.
Also im Prinzip, Will Smith ist der Indiana Jones des Indiana Jones-Universums. Er spielt für die Handlung keine
das
Rolle.
Das Indiana Jones des Independence Day-Universums.
Nein, der Indiana Jones innerhalb des
Indiana Jones-Universums.
Darf ich kurz, spielt ja keine Rolle.
Ja, okay.
Darf ich kurz sagen, wie toll ich Brent Spiner finde?
Ja.
Commander Data. Ich habe ein Foto mit ihm, mit Brent Spiner.
Kannst du das bitte posten? Weil dafür nur zu erzählen, aber ich...
Ich hab ein Foto von der Star Trek Convention in Frankfurt vor 3 Jahren. Von der Destination Star Trek mit Brent Spiner, also Data und Lever Burton, Jordi LaForge.
Ja, und das Schöne, du musst die Geschichte dahinter noch. Weiß nicht, dürfen wir das erzählen?
Was für eine Geschichte? Weißt du, ich bin da hingegangen.
Fried war eine Woche weg. Und wir haben uns mit deiner Freundin einfach so freundeskreismäßig getroffen und hatten gefragt, wo ist Fred? So, ja, der ist eine Woche weg. Und einer sagte witzigerweise noch, wieso ist er im Knast? Und Nina sagt er nur, oh, wenn es nur so wäre.
Weil er in seiner Star Trek
ist. Und voll glücklich war.
Also ihr habt jetzt schon zwei Szenen gesagt. Ich finde auch, die ist mir gerade nochmal eingefallen. Ich finde auch wahnsinnig spannend die Szene, in der sie sich beschließen, Atomwaffen einzusetzen. Und in diesem Stealth-Bomber, der einfach nur der Flug auf dieses Alienschiff und wie sie die Bombe abfeuern und es passiert nichts. Geil.
Ja, das war echt geil. Auch dieses Bild, wo sie zum ersten Mal eben auf den Schild feuern. Diese ganze Armada da von Jets. Wo du dann danach haben wir dieser Luftkampf, aber dieser Moment, wo die einfach abprallen weißt du, merkst du als Zuschauer, merken die Figuren, das hat er toll inszeniert, wir sind richtig gefickt.
Ich finde es übrigens auch ziemlich geil, wenn die Raumschiffe dann ja, wenn das Schild weg ist und die ja prinzipiell abgeschossen werden, ne, die schweben über den Metropolen, die werfen einen riesigen Schatten, die Leute sind ja in New York wirklich nur noch dieses Ding und kein Tageslicht. Das ist ziemlich scheiße, wenn die Dinger runterkommen, oder?
Aber es ist noch beschissener, wenn sie da bleiben.
Also ja, ja. Schon ja. Okay, Schaden. Leute, das war Folge 7, Independence Day 1. Wir schaffen es heute nicht mehr, über Independence Day 2 zu sprechen. Wir werden das aber nachliefern. Wir werden in einer der nächsten Folgen auch über Independence Day 2 sprechen.
Ja, lass uns den bitte nachschieben, weil da habe ich auch einiges drüber zu erzählen.
Oh ja, Leute, oh ja. Wir halten fest, Independence Day, ein Film, den wir lieben, aber auch hassen zugleich.
Nee, gar nicht. Also der fällt bei mir nur unter absolute Liebe, ey.
Ja, man kann darüber motzen, aber hey.
Ja.
Ich kann auch schlechte Dinge über meine Mama erzählen.
Also bei mir ist so 70% Liebe, aber einfach so die Bedeutung, die er für mich persönlich hat und bestimmt auch für euch und für die Hörer in den 90ern und die ganzen...
Die Hörer in den 90ern?
Das gehört vor in diesem Podcast.
Nein, also unsere
Hörer... Willst du das halt von den Osten senden, Fred, die Clown Westfunk?
Unsere Hörer, als sie in den 90ern den Film gesehen haben.
Ja.
Gut. Liebe Hörer...
Jetzt versucht er sich an euch zu ketten.
Hört euch das an, mit was ich hier arbeiten muss. Mit was für Menschenmaterial ich hier arbeiten muss. Also kommentiert fleißig, schreibt mir gerne auch weiterhin Feedback. Wir lesen heute mal keine Hörerbriefe vor. Ich will das nämlich vorerst mal jedes zweite Mal machen und dafür dann eher ausführlicher. Aber kommentiert gerne Facebook unter die Episoden, schreibt uns E-Mail, Facebook, Website und...
Gebt uns eine Bewertung auf iTunes, das wäre ganz schön.
Genau, wenn ihr was wirklich Gutes für uns tun möchtet, dann geht auf iTunes. Also so viel man schimpfen kann über Apple und diese Plattform und so weiter. Es ist der Hauptverteiler für Podcasts und die iTunes-Charts sind entscheidend. Abonniert uns bei iTunes, legt euch eine Apple-ID an, wenn ihr noch keine habt, nur für uns. Und gebt uns eine 5-Sterne-Rezension mit einem kurzen Text, wie toll ihr uns findet. Oder auch... Und wenn ihr uns nicht gut findet, wenn ihr uns beleidigen möchtet, dann macht das gerne auch, aber nicht bei iTunes, sondern schreibt uns einfach eine persönliche Nachricht und die drucken wir dann aus und ritzen sie in Tobis
Käse. Ach ja, sag doch noch den Hashtag.
Hä? Ja, stimmt, ihr könnt uns, das hätte ich fast vergessen, ihr könnt uns natürlich wie immer verfolgen bei den sozialen Medien Twitter und Facebook unter dem Hashtag Kack und Sach.
Bitte, herrlich, ja.
Kack und Sach.
Gut.
Vor allem, wenn du schön schnell saßt. Verfolgt uns unter Kack und Sach.
Gut. Wollen wir Tschüss sagen? Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.
Tschüss.
Dieser wunderbare R.E.M.-Song direkt im ersten Bild.
This is the end of the world.
Oh, echt?
Damit geht der Film los. Du siehst diese Uhr in diesem... Das ist die allererste Einstellung. Nee, warte mal. Ich glaube, die erste Einstellung ist das auf dem Mond, ne?